Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte vom Donnerstag. Es ist der 30. März und wie fühlst du dich?
Das ist, glaube ich, eher die Frage, die ich an dich richten möchte. Erstmal wollte ich aber fragen, wer sind Sie eigentlich?
Ich bin Mascha, ich bin Influencerin, Mama von einem Baby und einer Katze.
Das meine ich gar nicht so. Ich meine, wer ist die Frau, die mir gegenüber sitzt? Ich habe dich noch nie gesehen. Wo ist meine Freundin? Die hat andere Haare als du.
Die hat definitiv andere Haare. Ja, das war ein großes Event in dieser Woche. Ich habe mir ein Mini-Pony schneiden lassen, Baby Banks, wie sie so schön heißen. Und ich sehe auf jeden Fall jetzt sehr anders aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt hundertprozentig fühle oder nicht. Weil zum einen, ich gucke so in den Spiegel und denke mir so, das sieht echt richtig gut aus. Aber es fühlt sich noch nicht so an wie meins. Weißt du, was ich meine? So, als wäre das meine Frisur. Hm. Weil ich finde, jeder Mensch hat so seine Frisur. Irgendwie ist es so.
Das Gefühl hatte ich für mich noch gar nicht so, dass ich meine Frisur habe, weil ich habe eigentlich meistens gar keine Frisur.
Ja, nee, du hast ja eine Frisur. Du hast ja so.
Nicht zum Friseur gehen für 3 Monate, das ist meine Frisur.
Nein, aber ich meine einfach dunkle Locken. Hm. Das ist halt deine Frisur. Also ein bisschen verrückter Professor. Hm.
Ja, ich verstehe trotzdem, was du meinst. Aber es ist natürlich auch ein ganz schöner Typ. Also es ist schon, wie soll ich sagen, es gibt ja Frisuren, die nimmt man vielleicht gar nicht so wahr als Frisur. Aber das, was du jetzt hast, nimmt man halt wahr als, da hat jemand eine Frisur, weißt du, ich meine?
Genau, es ist halt direkt ein Statement.
Genau, es fällt auf, dass da jemand beim Friseur war.
Ja, genau. Und ich weiß noch nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Hm. Weil wie gesagt, auf der einen Seite denke ich mir so, oh, sieht echt richtig gut aus. Und auf der anderen Seite denke ich so, bin das wirklich ich? Hm. Also spiegelt es auch mich wieder.
Aber muss die Frisur quasi zu dir passen oder musst du die Frisur füllen jetzt? Musst du jetzt der Frisur deinen eigenen Stempel aufdrücken und musst es erst so verschmelzen? Kann das erst mit der Zeit passieren, generell bei einem neuen Look? Kann man ja wirklich von Anfang an fühlen oder muss man da so reinwachsen? Müssen Menschen, die dich jetzt sehen, das so jetzt mit dir anfangen zu assoziieren und sagen, es passt aber zu diesem Aspekt und so?
Nee, ich würde sagen ersteres, 100%.
Ist es kein Prozess, dass die Frisur und der Mensch erst immer nach und nach miteinander verschmelzen?
Ich glaube, bei manchen so, bei anderen so. Aber es gibt ja so diese Frisuren, weißt du, plötzlich ändern Menschen ihre Haare und du denkst dir so, das passt zu 100%. Ich hatte das echt bei einigen Leuten, wo ich dachte, habe ich vorher nie so gesehen, aber das ist dein Look.
Es gibt ja manchmal auch Menschen, wo es genau andersrum ist eben, wo man direkt weiß, nee, das
war ein Fehler. Ich glaube, das haben auch ganz viele gerade bei mir.
Das Thema hatten wir ja schon mal so ein bisschen als das erste Mal dann beim Friseur warst, vor ein paar Wochen, wo ich auch Angst hatte, dass dieser Moment sein würde, wo ich denke, nee, die Frisur bist nicht du. Aber der kam bis jetzt eigentlich nicht.
Und wie findest du das jetzige?
Ich finde es spannend. Ich finde auch, es ist eine sehr auffällige Typveränderung eben. Das war beim letzten Mal auch schon auffällig, aber nicht so ein starker Schritt irgendwie trotzdem auf eine Art.
Ja, war nur ein Pony und eine neue Farbe. Aber irgendwie, es war trotzdem was anderes, ne?
Ja, es war irgendwie was anderes. Es war trotzdem irgendwie mehr eine Iteration also es war eher von Version 1.0 auf 1.1. Und jetzt ist er aber von 1.1 auf 2, weißt du, wie bei iOS. Das ist eine ganz neue, das ist eine neue Ära. Jetzt auf einmal ist nicht nur irgendwas ein bisschen verbessert, sondern es gibt ganz neue Features auf einmal.
Ja.
Und insofern finde ich es einen größeren Schritt. Ja, es ist wie verrückt, was Haare mit einem machen auch.
Ja, voll.
Aber es gefällt mir, muss ich schon sagen, ja. Bis jetzt steht dir eigentlich alles, muss ich auch sagen. Also du hast ja schon mehrere Frisuren jetzt auch gehabt im Laufe der Zeit, wo wir uns kennen. Aber was ich sagen muss zur letzten Frisur vorher, das fand ich, war ein richtig cooler Mix, wo, wenn du es so nach hinten getragen hast, war es so ein bisschen frech cool, was ich bei dir mag. Aber wenn du so gestylt hattest, dann sah es richtig elegant erwachsen aus und schön. Und ich fand, das war ein cooler Kontrast, wo beide Sachen mit dem Einschnitt irgendwie möglich waren. Jetzt bist du ja so ein bisschen
Badass.
So ein bisschen Badass, bisschen frech, bisschen Rotzgöre, so auf eine Art. Und es gibt so diese Filmrollen halt häufig in Serien, an die man sofort denkt, weil die Frisur so charakterstark ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, diese eine von Breaking Bad, die da an ihrer eigenen Kotze erstickt.
An die habe ich dich erinnert, ne?
Ja, von der Frisur, der auch so schwarz war, auch so ein bisschen so, irgendwie vom Typ her ist es jetzt irgendwie nah beieinander. Und du hast ja auch dieses eine Foto gepostet, wer war das eigentlich? Oder mir gezeigt, wo auch diese Frisur ist. Ist das nicht auch eine Schauspielerin?
Ja, oder so? Das war Dakota Johnson.
Ah ja, genau.
Ja.
Das ist doch sogar die von Stranger Things, oder?
Nee.
Nee.
Das ist die von irgendwie 50 Shades of Grey oder so.
Ach nee, Dakota Johnson. Nee, wie ist das, auch eine bekannte Schauspielerin bei Stranger Things.
Weißt du, an wen meine Frisur mich jetzt erinnert?
Das ist die von 50 Shades of Grey ist das gewesen?
Ja.
Ah, lustig. Der Film damals, ne? Das war auch was, als der rauskam.
Ich habe den nie geschaut.
Ich bin da mit Freundin hin.
Echt jetzt?
Ja.
Und?
Aber auch so in der ersten Woche, wo das Kino war mega voll mit nur so Paaren, wo die Freundin halt ihren Typen mitgeschleppt haben, um zu sagen, wir gucken mal hier was richtig spicy. Gucken wir heute.
Und, hat er dir gefallen, der Film?
Ich erinnere mich kaum noch dran. Es war halt wie die Vorstellung von was ist so spicy.
Aber was Hausfrauen-spicy.
Hausfrauen-spicy, ne? Genau. Ja.
Ja.
Ist das ist aber versaut.
Ja, deswegen habe ich es auch nie irgendwie geschaut oder auch das Buch nie gelesen, obwohl ich ja sonst versuche, mal so diese ganzen Bestseller und so wenigstens zu hören oder auch die Filme zu schauen, aber hatte ich gar keinen Bock drauf. Ja. Das war mir zu viel Hausfrauen-Hype. Ja. Nee, aber weißt du, an wem mich diese Frisur erinnert? Und zwar an, wie hieß das nochmal, Haus des Geldes, ne?
Ah.
Und da gab es doch diese eine, Tokio.
Ja?
Ja, Tokio. Ich finde, das ist jetzt so ein bisschen so ein Tokio-Look.
Ja, stimmt schon. Insofern passt es zu dir auf eine Art, weil du ja auch so ein bisschen Kick-Ass.
Badass,
ich nehme mir, was ich will. Ja, stimmt, ja, Tokio. Winona Ryder war übrigens die Schauspielerin von Stranger Things.
Ah ja, genau.
Aber es ist nämlich auch so ein Name, ist irgendwie sowas ähnliches vom,
weiß Dakota, nicht. Winona.
Oder? Das ist doch,
ja, ich weiß,
same
was du
Energy
meinst.
Irgendwie.
Ja, irgendwie same Energy, stimmt schon. Ja. Nur, dass Winona Ryder irgendwie 20 Jahre älter
ja,
ist.
Ja, genau.
Und halt auch eine kriminelle Vergangenheit hat, weil sie, wie nennt man das? Sie hat so eine Sucht gehabt, dass sie Dinge geklaut hat.
Ah, Kleptomanie?
Ist das Kleptomanie?
Ja, Kleptomanie.
Ja.
Du bist Kleptomane, bist du dann, wenn du klaust gerne.
Ja. Und ich meine.
Pathologisches Stehlen, ja.
Ja.
Das hat die gehabt?
Ja, das hat sie gehabt. Und ich meine, die ist halt sonst wie reich damals schon gewesen. Und trotzdem hat sie dann immer nur ja, noch so von so Stores so irgendwas mitgehen lassen und so. Und wurde da halt erwischt irgendwann und hatte richtig so Gerichtsprozess mit einem drum und dran. Die hatte auch eine richtig wilde Vergangenheit, ne? Ich meine, auch zum Beispiel Johnny Depp, der hat auch ihren Namen irgendwie auf den Arm tätowieren lassen. Und dann hat er quasi das so halb entfernen lassen, dass da, also vorher stand da irgendwie I love Winona oder sowas. Und dann stand da nur noch I love Vino. Irgendwie sowas.
Why no? Okay, interessant. Hast du gesehen, ist jetzt hier, irgendeine ist doch jetzt gerade angeklagt, weil sie irgendwie beim Skifahren da umgebrettert haben soll.
Irgendwer, Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow.
Ja.
Die
Gründerin von Goop und diese Schauspielerin halt.
Die Ex von Chris Martin, dachte ich.
Genau, auch die.
Von was für ist die Gründer? Von
Goop.
Goop.
Goop. Kennst du Goop nicht?
Goop. Ich hab schon mal gehört, dass die irgendwas gegründet hat.
Ja, mich, aber was richtig
für mich sind so Frauen ist. Einfach nur die Frau von, die Ehefrau von ja. Chris Martin. So merke ich mir die Frauen immer.
Ach so, ja. Ja. Nee, aber
so die diese Frau von George Clooney zum Beispiel, die macht doch auch so Menschenrechtskram oder so.
Ja, stimmt. Amal Clooney.
Ja,
ja nee, aber Gwyneth Paltrow hat insofern richtig erfolgreich was gegründet. Aber was sie gegründet hat, ist halt so ein bisschen schwierig. Vorsichtig gesagt. Sie hat so eine Plattform gegründet, so eine Gesundheitsplattform mit so lauter homöopathischen Sachen cool. Und so. Ja, und hat auch so einen Blog, wo sie halt über so ja, Self-Healing und Sachen und so.
Und ist nicht die Frau von Adam Newman von WeWork die Schwester von Gwyneth Paltrow?
Cousine.
Die Cousine.
Ja, aber ich glaube, die ist auch richtig rich, ne? Also die Familie ist auch richtig rich von Gwyneth Paltrow. Also die ist halt, wie nennt man das nochmal? Ein Baby. Boah, heute hängt meine Festplatte richtig.
Nee.
Nepo?
Nepotism? Nepotism ist was anderes. Also ist schon, ja, auf eine Art was in dem Bereich mit was reichen Familien.
Denn, was ist denn Nepotism? Nepo-Baby, ja, Nepo-Baby.
Nepo. Ja, ich glaube, das soll heißen, dass du eine reiche Familie hast und immer so alle, das dein Erfolg, also du kriegst dann so den Chefposten zugeschoben quasi von Donald Trump, der macht dann seinen Sohn zum Präsidenten, so nach dem Motto.
Ja, und Gwyneth Paltrow ist ein Nepo-Baby. Aber so ein OG-Nepo-Baby.
Bevor es cool war. Naja, good for them. Warum hängt deine Festplatte denn so? Du bist nicht so gut drauf, ne?
Was heißt, ich bin nicht so gut drauf? Jetzt denken die Leute, ich bin jede Woche nicht so gut drauf, aber ich habe irgendwie so, ey, letzte Woche hatte ich, glaube ich, oder vorletzte Woche hatte ich auch irgendwie so PMS und heute aber auch schon wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen oder so, weil ich habe teilweise echt so Schmerzen. Ich habe in letzter Zeit häufig so dolle Kopfschmerzen und aber auch so dolle so Unterleibsschmerzen.
Das ist nicht gut.
Das ist wirklich nicht gut. Und jemand hat mir gesagt, dass die Kopfschmerzen ein Nebeneffekt sein können von den Wassereinlagerungen, die ich habe. Und an denen arbeite ich ja jetzt seit dieser Woche. Ich habe jetzt eine Masseurin. Masseuse ist ja ein Schimpfwort, ne? Ja. Und ich muss da jedes Mal drüber nachdenken. Immer wenn ich das sage, denke ich mir so, was war nochmal das Schimpfwort davon?
Ja, okay.
Aber die Masseurin, die dann auch hergekommen ist, die hat so eine krasse Technik, so eine Mischung aus so Faszien, Massage, Lymphdrainage und Modelliermassage. Also so eine Mischung und die schmerzt richtig. Ne? Meine Beine tun richtig dolle weh immer.
Das war aber, hat es nicht schon mal während der Schwangerschaft auch eine Massage? War das die gleiche Masseurin?
Das war nicht die gleiche Masseurin, aber kurz vor der Schwangerschaft, wo ich mir habe doch auch so den Bauch und so massieren lassen. Genau, das ist dieselbe Technik, diese Jeveux-Technik. Und das hat damals ja auch schon so höllisch wehgetan, aber wenn du schwanger bist, darfst du es halt nicht mehr machen.
Massagen, die was bringen, tun auch meistens höllisch weh, finde ich.
Ja, ist so.
Wenn es wirklich was bringt, also.
Aber zum Beispiel eine Lymphdrainage per se tut ja erstmal nicht weh, weil du hast halt diese Lymphdrüsen und du musst sie quasi anregen, indem du so drauf drückst. Aber es muss nicht schlimm sein. Also es kann nur so ein bisschen so dieses Aktivieren sein. Also es reicht dann nur so ein bisschen so drauf zu hauen und dann pumpen die auch schon so das Wasser raus, aber die müssen halt aktiviert werden, weil von alleine machen sie es halt meistens nicht.
Okay.
Ja, und deswegen ist so eine Lymphdrainage total sinnvoll bei so Wassereinlagerungen. Und die Masseurin meinte, ich hätte halt wohl wirklich auch richtig viele davon gerade. Also wer weiß. Reden wir noch mal ein paar Monaten drüber.
Machen wir, meinst du, es vielleicht Nachwirkung von dem rauschenden Fest? Also die Nacht wurde zum Tag gemacht. Es wurde, also das Wochenende war ein Partywochenende einziges, denn du hast ja Geburtstag gefeiert, falls du schon vergessen hast. Das fühlt sich schon an, als wenn es schon ein paar Wochen her wäre, ne?
Das stimmt, stimmt.
Das war nicht mal vor einer Woche, aber ich finde es auch ganz schön lange her.
Stimmt, das fühlt sich echt lang her an, aber wir haben ja jetzt auch nicht, kann man jetzt nicht sagen, dass wir die Nacht zum Tag gemacht haben, oder?
Jetzt nimmst du mir die Illusion, dass wir es richtig haben krachen lassen.
Ja.
Aber es war ein sehr schöner Abend.
Es war ein schöner Abend, Gott sei Dank. Ich meine, wir haben ja früh angefangen, also die Geburtstagsfeier fing ja schon so um 15 Uhr an. Mhm. Ich war ja auch gar nicht nervös oder gar nicht gestresst oder so.
Du warst richtig gestresst und hast schon dir vor allem Sorgen gemacht, dass die Leute um 2 Minuten vor 15 Uhr durch die Tür, als die Massen hier rein stürmen, um deinen Geburtstag zu feiern. Also, wann geht's endlich los? So war es in deinem Kopf, glaube ich. In der Realität
ist ich wollte vorbereitet sein auf alles.
Ja.
Ich habe es jetzt auch nicht gedacht, dass es unbedingt so passieren würde, aber ich.
Man weiß ja nie.
Ich war vorbereitet.
Als Host, und mal ehrlich. Als Host muss man.
Erstens das und zweitens, die erste Person kam ja schon um wann? Um 10 oder so. Lena, meine Stiefschwester.
Ach so, gut.
Ja.
Ja. Aber ja. Familie, da muss man, war das Hosting nicht so.
Ja,
da
muss das stimmt. Man, aber nicht so. An sich.
Ich bin ja sogar nochmal um 5 Uhr losgeradelt, oben zur Eberswalder Straße, um noch 2 Luftballons zu holen.
Yeah.
Mit deinem Alter. Und es war auch schön, weil ich dann so aus dem Laden zurück rauskam, war so ein 30-Sekunden-Schauer, wo ich aber komplett klitschnass war. Kam aber erst um, wann war ich wieder hier? 15:30 Uhr. Und da waren die Gäste, haben noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Yeah.
Aber dann ging es ja irgendwann los und dann war es sehr schön. Und dann waren wir noch abends im Restaurant. Was ja auch sehr schön war. Und du hast ja auch ein Geschenk bekommen, was auch so ein bisschen dir mal helfen soll, wieder ein bisschen die Kopfschmerzen loszuwerden und zu relaxen.
Ein Spa-Besuch.
Mhm. Aber mit der Besonderheit, dass der nicht in Berlin sein wird, sondern
in Hamburg.
Und
dann
Hamburg.
Bin ich einfach weg und dann übernachte ich da auch.
Du kannst ausschlafen und in der Nacht wird kein, du wirst wahrscheinlich so Phantomschreie hören und so phantommäßig wach werden um 3 Uhr einfach nur aus Gewohnheit so im Bett sitzen, weil du
nicht. Ich glaube halt wirklich, weil ich habe das ganz oft, dass ich irgendwelche Phantomschreie vom Baby höre oder irgendwelche Phantomgeräusche und noch schlimmer.
Früher war das noch Marley, ne?
Ja.
Ich find, früher hat man so Phantomkatzengeräusche gehört und jetzt.
Ja. Aber was ich ganz oft habe, ist, dass ich Phantomscheiße rieche.
Ja, das habe ich auch manchmal.
Dass ich so ganz kurz denke, ich rieche nach Scheiße.
Ich denke es ganz oft, Marley hat ins Bett geschissen im Schlafzimmer, 100%, weil es stinkt so hart hier. Und dann merke ich aber, er hat nur im Bad ins Kastenloh geschissen. Aber das zieht so rüber manchmal am Zimmer, dass man denkt, er muss hier unter das Kopfkissen geschissen haben, weil sonst könnte es nicht so stark stinken in diesem Raum.
Ja.
Aber es hat 3 Räume weiter, wo er ins Kastenloh geschissen hat.
Ja, ich verstehe auch nicht, also.
Ich suche dann da manchmal so rum in dem Zimmer
und denke,
das kann ich was. Hier muss
du bist letztens mit so einer kleinen Taschenlampe. Bist du nachts so.
Nachts? Ja, da hat er gekotzt, morgens. Aber auch.
Ach so.
Da hat er auch im Flur gekotzt, da wollte ich nicht reintreten, aber auch kotzte nämlich genau an der Schwelle vom Schlafzimmer zum Flur.
Okay, weil ich musste echt lachen, weil ich so dachte, okay, jetzt dreht David durch, weil es ist halt mitten in der Nacht oder 5 Uhr oder irgendwie
genau.
So, und du bist da mit der ersten Taschenlampe.
Ich musste auf Klo, relativ dringend, und wusste aber, irgendwo auf dem Weg ist hier so eine Mine, so eine Tretmine versteckt von Marley, vielleicht auch mehrere, und habe ich die halt ganz genau gesucht, weil ich da nicht noch reintreten wollte nachts und dann da mit einem
vollgekotzten Fuß. Ey, das ist mir schon so oft passiert.
Und da hatte ich keinen Bock drauf, und den habe ich dann gefunden, habe es weggemacht und dann konnte ich auf Klo und dann bin ich wieder ins Bett gegangen.
Ja, ey, ist mir so oft passiert, dass ich morgens irgendwie halb verschlafen, wirklich noch im Halbschlaf aufgestanden bin, zum Klo gegangen bin und dann auf unterwegs in irgendwas reingetreten bin. Nee, ich weiß. Kotze, Kacke, Pipi, alles schon
vorgekommen. Und dann hat man wirklich, ist der Tag eigentlich schon gelaufen.
Ja, und man startet wirklich nicht so gut in den Tag, ist echt so.
Dazu wollte ich auch mal was sagen, generell zum in den Tag starten, das was jetzt auch früher passiert. Und eigentlich ist es ja cool, wenn man so wurde man früher einfach so an manchen Tagen einfach mal so um 7 wach. Ich weiß noch, manchmal im Studium bin ich so zum Sonnenaufgang wach geworden. Wenn die Sonne so ins Zimmer kam, ich so, oh, was für ein magischer Moment, wenn so von den, hatte ich so Bäume vor dem Fenster und dann hat es da so rumgeflimmert. Weißt du, wenn die Blätter so in dem Licht, so in diesem orangen Licht, so an der Wand so zu sehen sind. Und ich so, oh, geil, um 7 wach, ich fühle mich schon wach und dann stehe ich doch auf und dann hat man so den ganzen Tag vor sich. Jetzt ist ja so, jetzt sind wir auch oft um 6 oder um 7 wach und dann ist es aber irgendwie so, dass man nicht dieses gleiche Gefühl hat von geil, der Tag ist auf meiner Seite, heute kann ich richtig was schaffen, weil man wacht auf mit irgendwie erstmal so direkt Stress, weil das Baby irgendwie schon rumschreit, also erstmal wickeln, anziehen, dem Baby was zu essen geben und so. Und dann ist man zwar früher wach, einer von uns schläft dann meistens weiter, wenn dann einer aufsteht, oft bist du das.
Nicht die weiter schläft, die aufsteht.
Genau. Ja. Und dann hat man ja aber nicht so, dass man jetzt 3 Stunden mehr am Tag hat, also weil ich wach dann vielleicht, also oder 2 Stunden, ich wach dann vielleicht auch um 9 auf, wenn du, oder dann doch 3 Stunden von 6 bis 9. Aber in den 3 Stunden kann man nichts machen. Man kann ja nicht dann schon mal in den 3 Stunden geil was wegarbeiten, sondern man ist einfach nur, sitzt dann so da, halb müde auf der Spielmatte so ungefähr, trinkt vielleicht einen Kaffee und dann.
Wobei, ehrlich gesagt, also ich schaffe dann wirklich einiges.
Du räumst deswegen, so auf, ne? Und so.
Genau, ich räume dann schon mal so ein bisschen die Küche auf, gehe schon mal duschen, schmink mich schon mal so ein bisschen. Also ich habe festgestellt, es gibt so ein paar Aktivitäten mit Baby.
Ja, ist clever.
Die irgendwie auch funktionieren für mich.
Das ist clever, also weil ich habe das Gefühl.
Es ist auch mal so ein Zeitfenster, so ein bestimmtes. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel 5 Minuten, um abzuwaschen. Länger ist dieses Zeitfenster nicht, aber ich habe dieses Abwaschzeitfenster und dann kann ich halt, ich sag mal, 3 Tassen, 4 Tassen abspülen in der Zeit. Dann weiß ich, okay, mit Schminken kann ich sie echt lange beschäftigen. Also wenn ich mich schminke, nicht sie schminke, aber dann kann sie so in meiner Schminkbox rumkramen, ist sie auch beschäftigt.
Das liebt sie auch so, ja.
Ja, sie liebt es. Und so gibt es halt immer so ein paar Aktivitäten und das ist so ein bisschen Trial and Error. Ja. Und ich probiere dann immer wieder ein paar neue Sachen aus und dann gucke ich, wie sie so ankommen.
Ich habe das noch nicht so für mich, diese Aktivitäten gefunden irgendwie. Deswegen sitze ich dann die Stunde ein bisschen ab morgens und denkst du, ja cool, dass ich schon seit 6 Wochen habe noch nichts geschafft, außer mit dem Baby gechillt. Und du dann irgendwann wach wirst, manchmal, wenn ich dann manchmal auch diese Zeit morgens übernehme. Ja. Und ich bin aber halt, ich bin auch oft auch, noch mehr zerstört, weil ich ja jetzt eigentlich versuche mal nachts dann irgendwie, wenn sie um 2 wach wird, dann versuche ich mal sie zu füttern und irgendwie 2-3 Mal da alles zu regeln. Deswegen bin ich morgens dann auch mehr so erschossen, aber manchmal mache ich es ja auch morgens und irgendwie die Zeit ist für mich so richtig in so einem schwarzen Loch, versinkt die einfach von dann 6 bis 9. Ich bin so, cool, super früh aufgestanden, aber gar nichts mehr geschafft oder so, deswegen, naja, ist ein bisschen schade, es war früher irgendwie schöner, wenn man dann so an solchen Tagen so einen Vorsprung hatte vor dem Rest der verschlafenen Berlin-Mitte-Crowd.
Ja, ich muss auch zugeben, ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass ich sozusagen gezwungen bin, schon so früh aufzustehen. Ich meine, man ist dann auch wirklich gezwungen, weil ich lege sie dann immer erstmal so ins Bett, aber dann ist sie so nervig.
Das hilft gar nichts.
Das hilft nichts und dann versuche ich eigentlich so schnell es geht eigentlich auch aufzustehen, damit du auch so schnell wie möglich wieder einschlafen kannst. Aber sie ist halt wirklich nervig. Sie ist, also wenn sie im Bett liegt, und heute Morgen bin ich halt wirklich wach geworden, 6.30 Uhr, ich gucke auf die Uhr, höre sie so nölen, gucke und dann steht sie einfach an ihrem Bettchen und guckt so rüber so, hallo, guten Morgen, na, auch schon wach?
Wie sie sich eh immer freut, weil man so völlig, man macht so verpennt die Augen auf und denkt so, oh Gott, das Baby ist wach, robbt sich da runter zum Babybett, wenn sie nicht gerade schon da steht, guckt so da rein, denkt so, bitte schlaf noch und dann gucken einen die glücklichsten Augen der Welt an. Ja. Die wirklich so, endlich, du bist wach. dann kann es ja losgehen. Ja. Juhu. Und man denkt so, okay, es ist auf keinen Fall, geht hier nochmal irgendwer schlafen. So ungefähr. Der Tag geht es los. Weißt du echt, hat man keine Frage, wenn man den Blick immer sieht. Dann.
Ja, vor allem, wenn dieser Blick, ich meine, wenn der Blick um 6.30 Uhr irgendwie ist, dann denke ich mir so, okay, schon ja. sehr früh. Aber wenn der Blick um 5 Uhr morgens
dann tut's kommt, richtig, dann tut es richtig weh.
Dann tut es richtig weh und dann denke ich mir auch so, nee, komm, also
ja.
du legst dich jetzt nochmal hin und dann gucken wir mal, ob du nicht doch nochmal einschläfst.
Ja. So ist das.
Werbung. Ich bin ja auf super vielen Events.
Echt?
Ja.
Ach so, ist mir gar nicht aufgefallen.
Und weißt du, was ein richtig geiles Event von einem ganz okayen Event unterscheidet?
Hm, gute Gespräche mit coolen Leuten.
Ja. Was noch?
Ich würde sagen, kostenfreie Drinks. Ich liebe ja Getränke.
Mm, ja, ich weiß. Mir. Das ist für dich super wichtig. Aber, was noch?
Hm. Coole wenn Momente. Man so coole Momente hat, die ja. aber auch so mit nach Hause nehmen kann, wenn man sich danach nochmal dran erinnern kann und dann in 2 Wochen, in 2 Monaten, 2 Jahren nochmal sagen kann, ach, der Abend, das war so schön.
Genau. Das ist auch super wichtig. Und bei den meisten richtig, richtig tollen Events steht halt eben genau dafür eine Fotobox.
Das ist immer cool, wenn es so eine Art Fotobooth gibt. Machen wir super gerne auch Fotos immer.
Eben. Und ich liebe das und das macht auch total Spaß. Und dann kommt man ja auch ja vielleicht dem einen oder anderen Menschen auch ein bisschen näher dabei. Kann ja auch ein Faktor sein. Naja, wie auch immer. Wir haben einen richtig coolen Partner. Denn man denkt ja immer, diese ganzen Fotoboxen, die sind super teuer und nur für so ausgewählte Events und so und alles super kompliziert, aber nicht mit Crew, K-R-U-U, unserem Partner in dieser Folge. Denn da kann man nämlich einfach eine Fotobox bestellen. Für sein eigenes Event, für den Geburtstag, die Hochzeit, die Firmenfeier, was auch immer. Und die ist nicht nur innerhalb von 5 Minuten einfach kinderleicht aufgebaut, sondern auch der Hinversand und auch der Rückversand sind beide kostenlos. Und das Beste ist, da ist einfach die Profikamera mit Blitz integriert. Das heißt, egal was für Lichtverhältnisse da sind, egal ob es hell ist oder dunkel oder was auch immer, vollkommen egal, es werden immer super Fotos gemacht. Man kann quasi nichts falsch machen bei dieser Box.
Und dann will man die Bilder natürlich auch mitnehmen nach Hause. Und da gibt es dann 2 Möglichkeiten, die die Crew-Fotobox euch bietet. Entweder ihr nehmt die Druck-Flatrate dazu, da wird dann so viel Fotopapier beigelegt, da könnt ihr 20 Stunden am Stück, also mehr oder weniger die ganze Party über durchdrucken. Alle Leute können ihre Fotos direkt mit nach Hause nehmen.
Boah, 20 Stunden ist aber auch eine richtig lange
Party. Ist eine lange Party. In Berlin aber nichts Unübliches. In Berlin sagt man, ach, nur eine halbe Party.
Aber auch so eine richtig lange Hochzeit kann es auch schon mal geben.
Genau.
Wenn es eine gute Hochzeit ist, dann kommt man auch mit 20 Stunden.
Wenn es so lange dauert, dass ihr die 20 Stunden nicht reichen, dann gibt es noch ein Backup, nämlich die Online-Fotogalerie danach. Da könnt ihr den Link einfach rumschicken, dann können alle Leute, die da waren, sich ihre Fotos auch danach runterladen. Also das ist auch eine coole Möglichkeit natürlich. Und damit die Fotos dann auch was Besonderes sind, könnt ihr aus 100 Designs und bis zu 32 Collagenarten auswählen für die Ausdrucke. Und ihr könnt auch sogar ein eigenes Design hochladen, damit dann wirklich ja euer besonderes Event auch das besondere Design bei den Fotos hat, die eure Gäste sich da ausdrucken oder runterladen können.
Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt richtig gut, das würde ich für mein Event auch buchen, dann haben wir noch ein kleines Extra für euch, nämlich einen Gutschein. Mit Mitte 50 bekommt ihr nämlich 30 Euro Rabatt auf die Fotobox sowie die Fotobox-Versicherung im Wert von 20 Euro gratis on top. Das bedeutet, ihr bekommt insgesamt einen Preisvorteil von 50 Euro. Ergibt Sinn bei Mitte 50. Und wenn ihr denkt, das muss ich jetzt sofort buchen, dann schaut bei den Shownotes vorbei. Dort findet ihr alle weiteren Infos und natürlich auch den Link zur Webseite. Viel Spaß!
Werbung Ende. Ich wollte nochmal ein Thema zum Geburtstag ansprechen. Und zwar habe ich es ja geschafft, nur durch großes Glück dir Blumen zu kaufen, ohne dass du mir zuvor gekommen bist. Aber es war nur so, das hat auch nur geklappt, weil ich dir einen bösen Blick zugeworfen habe, als du hier quasi am Tag vor oder an deinem Geburtstag, weißt du mir, stand und meinst so, oh, zum Geburtstag könnte ich mir auch wieder Blumen holen. Und ich war so, bist du so geschnauft und dich böse angeguckt, weil wir hatten schon mal das Thema auch hier, dass du dir so oft Blumen kaufst oder bekommst, dass es eigentlich kein 3-Tage-Zeitfenster gibt, wo ich dir mal einfach Blumen kaufen könnte, wo du es nicht einen Tag vorher gemacht hast quasi. Und dachte ich so, es kann nicht dein fucking Ernst sein, dass du dir am Geburtstag jetzt selber Blumen kaufst, bevor ich zum Laden gehen kann, so ungefähr. Also, und dann hast du die Message aber verstanden, sodass ich dann nochmal welche holen konnte an dem Tag. Und da habe ich dir einen Strauß zusammengestellt. Und das finde ich immer, also du warst ja ganz zufrieden mit meiner Auswahl, habe ich vernommen.
Voll.
Ich habe mir Mühe gegeben, weil ich habe, glaube ich, auch ein ganz okayes Verständnis dafür, was ein schöner Strauß, aber ich finde im Blumenladen einen Strauß zusammenstellen ist eine richtige Challenge. Ist so ein ganz eigenes Genre von Druck. Es gibt so verschiedene Läden, die man so hat, wo man eigentlich nicht so gern reingeht, weil irgendwie die Dynamik in dem Laden, also zum Beispiel der Fahrradladen fällt mir noch direkt ein, wo du vielleicht auch denkst, ah, so ein Fahrradladen zu gehen, mit dem Verkäufer, Verkäuferin zu reden, irgendwie der Vibe ist nicht so, ne? Und ich finde, im Blumenladen, da tue ich mich schwer, weil, also die fragen so, ja, was wollen sie denn? Sagst du, ja, ein Strauß für ungefähr so und so viel und da soll so ein bisschen das drin sein. Und dann machen die immer so schnell irgendwie so Sachen und holen sie, dann sagt man so, ah nee, vielleicht lieber doch, ich hätte lieber gern ein bisschen weniger pink, mehr so ein bisschen entsättigte Farben. Und die Interaktion, dann denkst du ja, aber sie ist ja schon der Profi jetzt in dem Fall bei der Verkäuferin. Und dann will man aber trotzdem seinen Style so ein bisschen reinbringen. Und irgendwie finde ich es immer ganz schwer. Und dann muss man ihr aber doch so ein bisschen vertrauen, dass sie dann so das Ding so zusammenbringen, dass es am Ende irgendwie cool wird. Dann wollte ich so ein bisschen noch eine Empfehlung, ja, was könnte noch reinpassen? Dann hat sie es aber auch nicht so richtig wahrgenommen. Dann ist oft auch ein bisschen eine Sprachbarriere. Das sind ja häufig diese, ich glaube, ich Vietnamesen oft, die Blumenläden auch in Berlin haben. Das war dann auch schwer. Und dann habe ich immer das Gefühl, man wird so ein bisschen gescammt. Also es hat jetzt nichts mit Vietnamesen zu tun oder so, aber generell im Blumenläden, weil es ja so ist, dass das ja auch nicht wirklich messbar ist. Wenn du sagst, ich hätte gern Strauß für, keine Ahnung, 30 Euro jetzt oder sowas, ist ja völlig random, wie viel die da reinpacken und wie groß die denn machen. Und bei mir sehen die doch auch, da ist ein Opfer. Da sehen die doch ein Opfer und keinen Kunden. Bei dir wissen die sofort, hier haben wir es mit einem Profi zu tun, die weiß ganz genau, wie groß ein Strauß für, was weiß ich, 30 Euro ist. Und bei mir denken die, da machen wir schön einen für 20 Euro, die Blumen rein und ein bisschen grün und dann nehmen wir schön 30 Euro. Ja. Ich fühle mich da so komplett ausgeliefert auch.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, und ich hatte dann eine Business-Idee in dem Kontext. Und zwar, hast du schon mal gehört, es gibt so eine App, da kannst du mit der Kamera so einfach über deine Lego-Steine, die so auf dem Boden liegen, so rüber scannen. Mhm. Und dann erkennt der alle Steine, die da irgendwo rumliegen, und sagt dir dann, aus den Steinen kannst du hier das Raumschiff bauen oder das Auto oder so.
Wirklich?
Mit so, ja, das erkennt die so und weiß dann genau, du hast irgendwie 12-mal das Teil, 50-mal das Teil und 10-mal das. Und mit dem kannst du genau das Design bauen und dann siehst du so ein Bild davon sogar. Und ich dachte, sowas für Blumen wäre doch geil. Ich gehe in so einen Laden und ich kann so sagen in der App, ja, ich will so ungefähr im Style so ungefähr den Strauß. Grob kannst du so 5 Moods quasi, einmal so ein bisschen klassischer, ein bisschen moderner, sommerlich, winterlich, was auch immer. Dann filmst du so mal kurz da so die Blumen ab so ein bisschen. Der erkennt, okay, da stehen irgendwie Tulpen in der Farbe und Rosen in der Farbe und irgendwie das Grünzeugs. Und dann zeigt er dir, damit könntest du die verschiedenen Sträuße machen. Und dann kannst du da irgendwie einen von drei antippen, zeigst es der Person im Laden und dann können die den machen quasi. Und dann steht da auch direkt, was der kosten müsste ungefähr. Wie geil wäre die App? Und das ist ja genau die gleiche Technologie wie bei Lego. Du musst halt eine Datenbank haben mit so, keine Ahnung, 200 Strauß-Variationen so ungefähr. Oder was, 100 oder so, keine Ahnung. Und dann einfach das so zusammenbasteln, basierend auf dem, was du so gescannt hast. Das wäre doch mega geil.
Das wäre echt mega geil.
Für Leute wie mich.
Ja, vor allem, ich finde so Blumenläden oder die meisten Blumen, die sind gar nicht so krass digital aufgestellt. Also es gibt
null,
so ein paar.
Halt, sind wir, also.
Ja, es gibt ja schon so ein paar Anbieter.
Genau, wo du einfach so bestellen kannst.
Genau, ja. Ja, wo du Blumen bestellen kannst, die auch echt schöne Sträuße haben und so. Und die kommen dann zu dir nach Hause. Und das ist ja quasi schon so das Nonplusultra an Digitalisierung.
Das ist schon die ähnliche Experience. Ich muss nicht mal in den Laden gehen. Ich kann mir einfach einen aussuchen, der mir da jetzt gefällt. Das ist natürlich sehr gut.
Aber ich wüsste auch nicht, dass es irgendwie so eine Blumen, so eine App gibt. Also es gibt natürlich schon Apps, die zum Beispiel Blumen lesen und dir sagen können, das ist die und die Blume und die muss da und da stehen und braucht so und so viel Wasser. Habe ich noch nie benutzt, aber soll es auf jeden Fall geben. Aber ja, stimmt, das wäre auch eine coole Idee.
Diese
für so eine Floristin oder einen Floristen.
Ja, oder eher für den Endnutzer tatsächlich, für die Endnutzerin. Also ich hätte es gern. Also ich einen Laden gerne einfach so scannen kann wie diese Lego-App und dann wäre mir da so 5, hier, das sind 5 Sträuße, die du dir in diesem Laden jetzt aus dem, was wirklich da ist, zusammenstellen lassen kannst. Und ich wüsste schon, das gefällt mir gut, weil ich finde es super schwer zu abstrahieren von, ich sehe da so Einzelblumen. Was entsteht da für ein Gesamtwerk draus, wenn ich jetzt die 5, wenn ich da sage, ich finde die cool und die Farbe, funktioniert es am Ende wirklich? Das finde ich so schwer zu abstrahieren.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So ein bisschen wie Wohnung einrichten, wo man manchmal auch nicht so genau visualisieren kann, kommt dann der Vibe gut.
Was ich mich gefragt habe, ich meine,
also bevor ganz gut, du, ganz gut, wenn jemand jetzt hier jemand coden kann, jetzt zuhört und sagt, das würde ich ja gerne mal bauen, meldet euch.
Ja.
Können wir gerne machen einfach. Die Idee habe ich ja schon komplett erzählt, aber vielleicht kann man da kurz was zusammen basteln. Das ist bestimmt leicht.
Ja. Das macht sonst ChatGPT.
Ja, genau. Ja, komm, wir können mal probieren.
gerne.
Apropos Chat, da können wir gleich noch. Was wolltest du sagen?
Ich wollte dich eigentlich nur ganz kurz fragen, bevor du mich kanntest, kanntest du Blumensorten? Wusstest du Namen von Blumen?
Sowas wie Tulpen oder Sonnenblumen, Rose.
Ja. Was kannst du noch?
Ja, Orchideen, die ich mal von Oma und Opa ab und zu mal geschenkt bekommen habe. Dann Flieder. Mhm. Finde ich ganz cool. Dann hier Dings, Ranunkeln und.
Das weißt du aber wegen mir, oder?
Nee,
wusstest du vorher schon?
Du bist nicht die erste Frau in meinem Leben, die gesagt hat, Ranunkeln und Pfingstrosen sind die tollsten Blumen.
Echt, bin ich nicht die Erste?
Du bist nicht die Erste.
Oh Mann. Okay, das finde ich gerade ein bisschen enttäuschend.
You're not special.
Scheiße.
Tja, so ist es, wenn man denkt, man ist die Einzige, die diese eine nischige Vorliebe da für sich entdeckt hat.
Ah ja, okay. Dann hau mal raus, welche kennst du noch?
Was gibt's noch? Ja, fällt mir gar nicht so viel ein, das noch.
Ja, nicht googeln.
Ich habe mir mal, meine Mama hat auch eine Lieblingsblume, die ich mir aufgeschrieben hatte sogar.
Was ist zum Beispiel die Blume? Die kennst du doch auch. Die so stinkt.
Diese Glöckchen da? Nee, die Orchidee stinkt oder nicht?
Das ist keine Orchidee.
Wie heißt es, was stinkt?
Also da hinten, das da hinten ist eine Orchidee, aber das da vorne, das große.
Diese Trompete,
ist keine Orchidee.
Ah, wie heißt dieses große? Physalis.
Nein, das esse ich immer.
Ja, nee, sag Lilie. Jetzt. Ach, Lilien, na klar. Ja, kennt man doch. Veilchen gibt's noch.
Stimmt.
Die stehen auf der Wiese eher.
Ja.
Keine Ahnung, würden vielleicht noch ein, zwei einfallen.
Okay.
Ja.
Ich bin da jetzt auch nicht so
gut. Guck mal, das, was dahinter steht. Wie heißt das nochmal? Dieses,
Da tue ich mich auch schwer. Hyacinthe oder irgendwie sowas.
Hyazinthe.
Ja.
Hyazinthe. Die habe ich immer gerne auch so oben und oben mitgebracht. Finde die ganz schön. Ja, die gibt es in schönen Farben und die sind so das eine einzige, die irgendwie was taugt als so ein Statement-Ding, was man alleine irgendwo in der Vase stellen kann. Finde
ich
ganz cool.
Ich finde die auch richtig cool.
Naja, das war dann der Blumentalk.
Mohnblumen mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Aber die halten leider nicht so gut. Aber die sehen richtig schön aus.
Es gibt auch irgendwie so einen Kohl, ne? Der ganz cool aussieht. Den gibt es manchmal so in Blumenläden.
Es gibt auch einfach, Leute machen auch Artischocken.
So. Ja, genau. Ja. Es gibt so einen Kohl, der sieht echt ganz cool aus.
Also du meinst nicht die Artischocke?
Nee.
Und auch so diese Mini-Ananas, weißt du, welche ich meine?
Nee, es sieht aber echt ganz cool aus. Könnt ihr mal googeln alle.
Sag mal, welche meinst du?
Das ist die Farbe nicht so, aber das kann ganz cool aussehen, weil es so ein bisschen plastisch ist, so ein bisschen grafisch auf eine Art fast schon. Und ist so ein bisschen.
Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja.
Also du siehst, ich bin jetzt kein kompletter blinder
Fisch. Ja, ich hätte auch gedacht, dass du so Tulpen und Rosen und dann hört es auch auf.
Nee, ein bisschen mehr geht schon. Hm. Der Strauß war ja auch nicht so ein Totalausfall.
Ja, nee, definitiv nicht.
Ja.
Nelken gibt es ja auch noch, die finde ich übrigens sehr schön. Weißt du, wie Nelken aussehen? Oder kennt man die nur wegen der Beleidigung? Weil wir haben hier ein paar auch schon stehen.
Pissnelke, was meinst du? Ah ja, Nelken, ja, doch. Ist auch ein bisschen so eine Standardblume für mich.
Ja, ich finde die auch sehr cool.
Okay, reicht jetzt auch mit Pflanzen, oder?
Definitiv.
Okay.
Kommen wir zurück zu ChatGPT.
Oh ja, eigentlich das Thema der Woche mal wieder, fast muss man sagen.
Okay, wollen wir den Einspieler nehmen?
Können wir gerne machen.
Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchnasen.
Ich habe nachher noch ein Shooting.
Have you seen the new Adidas NFT?
Nee, also das Schnitzel im Bochum war mal besser.
Das Minua mit dem Thema der Woche.
Ich habe das Gefühl, für mich ist es irgendwie das Thema der Woche, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben es noch nicht so ganz gecheckt, was eigentlich gerade passiert. Es ist so ein bisschen, als hätte gerade jemand für mich fühlt es sich an, hätte gerade jemand Elektrizität entdeckt und er wird es ein paar Leuten zeigen und sagen, ja gut, und jetzt? Was ist jetzt, was soll man damit jetzt machen? Es ist halt Strom, okay, aber.
Ja, oder das Internet so, ja, okay. Ist, ja, Internet, ja, okay.
Aber wo es ja aber am Anfang auch so war wahrscheinlich. Also da haben die Leute auch genau gesagt, so ja, okay, können jetzt irgendwie zwei Universitäten da irgendwie sich eine E-Mail hin und her schicken in Schneckentempo. Und manche Leute auf Twitter vergleichen es ja mit der Entdeckung des Feuers.
Ja, okay, man kann auch übertreiben.
Weiß ich nicht. Bin ich mir wirklich unsicher, ob es eine Übertreibung ist. Also das ist genau der Punkt, weil ich glaube, die Ausmaße von dem, was da gerade passiert, die selbst Leute, die sich die ganze Zeit beschäftigen, können es nicht begreifen, aber Leute, die es nicht so richtig verfolgen, sind völlig, wie sagt man, in Englisch sagt man oblivious, also so gleichgültig auf eine Art, aber so, die checken es nicht, würde ich auf eine Art sagen. was da gerade passiert. Das verändert eventuell die Menschheit, die Spezies, alles, was wir kennen, für immer in so einem fundamentalen Weg.
Okay,
und die Leute,
dann, sehe ich es vielleicht
und
auch.
Und die Leute gehen so einfach so zur Arbeit. Und ich hatte so einen Moment letzte Woche, wo ich mit Midjourney in diesem Bildgenerationstool rumgespielt habe, wo ich dachte wirklich, wo ich gedacht habe, lohnt es noch, morgen arbeiten zu gehen? wo ich wirklich dachte, oder ist in 2 Wochen, sind alle Jobs in 2 Wochen schon weg oder vielleicht erst in 2 Monaten, aber in 2 Jahren doch mindestens mein Job.
Ja.
So saß ich dann, dachte so, okay, aber wenn er in 2 Jahren auf jeden Fall weg ist, lohnt es sich jetzt noch was aufzubauen mit einer eigenen Firma, was, wenn es gut läuft, vielleicht in, keine Ahnung, 5 Jahren richtig erfolgreich ist ungefähr, ergibt es überhaupt noch Sinn? So saß ich da wirklich und dachte, ich weiß nicht so genau. Ich bin wirklich unsicher. Aber es wird halt alles ändern. Ich meine, du warst auch ganz schön geschockt. Also es gibt ja verschiedene Sachen mittlerweile. Es gibt so viele Tools. Also letzte Woche habe ich einmal gesehen, wie mit Sprache mittlerweile Sachen gemacht werden. Da laden Leute einfach von Menschen, von denen es sehr viel Sprachmaterial, also Audiomaterial gibt, so die Sachen da rein von Kanye West, von Steve Jobs, trainieren quasi wie so eine Siri-Stimme auf so eine Art quasi. Und dann können die dir einfach eine Frage stellen zum Beispiel und dann antwortet denen einfach Steve Jobs. Oder in dem Fall von Kanye West hat er dann einfach mit seiner normalen Stimme da so einen Song gerappt und dann wird es einfach in Kanye West Stimme konvertiert und dann gibt es einfach quasi einen Kanye West Song. Oder die nehmen halt einen Song von einem anderen Interpreten, von Kid Cudi, und ändern den einfach zu Kanye West. Und du denkst dir so, okay, was macht das jetzt mit Musik, mit Kunst, wenn jetzt, also Musik ist auch deswegen speziell, weil so eine Band halt nur so ein Album alle 2 Jahre rausbringt oder was auch immer. Und wenn jetzt einfach jetzt einfach Computer generieren können oder jeder Mensch einfach einen Kanye West Song machen können, was macht das mit Kunst zum Beispiel? Dann habe ich gesehen, wie jemand mit ChatGPT, also mit diesem Konversationstool, einfach eine App programmiert hat, ein Spiel mit reiner Sprache. Der hat gesagt, es soll so funktionieren, da gibt es irgendwie so Blobs und wenn ein Blob den anderen berührt, dann verbinden dich, dann werden die größer und du kannst irgendwie Punkte sammeln nach so einem System und so. Und mit ein bisschen hin und her hat er eine App, ein Spiel programmiert als App und die in den App Store gebracht, innerhalb von, keine Ahnung, einem Tag oder sowas. Und ich so, hä? Das hat früher irgendwie Wochen gedauert. Es gibt Leute, die machen hier Angry Bird von damals. Das bauen die dir in der Dauer, die ein TikTok laufen kann, so ungefähr, werden da alle Schritte gemacht mit, ja, erst fliegt irgendwie so ein Ball, wenn du den Bildschirm antippst, dann geht der hoch, wenn du los bist, geht der runter. Es gibt oben und unten Säulen, beschreibst du einfach in diesem ChatGPT und dann wird es dir quasi gebaut. Völlig insane. Was habe ich noch gesehen? Dann das Fotothema mit Midjourney. Also es gibt verschiedene Tools, wo du auch sagen kannst.
Was ist der Unterschied zwischen DALL-E und Midjourney?
DALL-E ist von OpenAI und Midjourney ist von irgendeiner anderen Firma. Ich weiß nicht, ob die auch die Firma.
Aber
es arbeiten, das finde ich auch so verrückt, dass es jetzt, also gefühlt im letzten Jahr hat man nichts mitbekommen oder so punktuell mal was gesehen und auf einmal, von einem Tag auf anderen, ploppt an allen Ecken und Enden ploppen diese AI-Firmen und Modelle für alle verschiedenen Themen aus dem Boden, aus dem Internet, aus Twitter raus, wo ich jeden Tag denke, okay, ich kann jetzt einen Song generieren, ich kann jetzt Fotos generieren, ich kann jetzt Texte generieren und dann bauen schon alle mit. Das Tempo ist so hoch, dass es mich schon überwältigt, wo ich so verfolge, wirklich denke, was, also ich komme nicht dazu, das eine Tool auszuprobieren, weil am nächsten Tag schon das nächste kommt. Und dann Midjourney, also so ein Generationstool, wie auch immer die richtige Formulierung wäre, wo ich eingeben kann, einfach Imagine, ist da so ein Prompt, Imagine, und dann beschreibe ich was, zum Beispiel habe ich dann Dinge aus Spaß probiert, ja, also mache mir ein Foto, wie Union Berlin die Champions League Trophäe hochreckt und dann kriege ich halt ein Foto, wie da so ein Typ im roten Trikot irgendwie so einen Pokal hochstemmt, ist noch so ein bisschen, ist auch die alte Version gewesen, es gibt schon eine neue, ist noch so ein bisschen komisch aussieht teilweise, aber es sieht schon echt gut aus und dann kann ich sagen Hyper-Realistic Foto. Ich kann sagen Watercolor Illustration. Ich kann sagen Sketch. Ich kann sagen Vintage Foto, wo ich ein Vintage Foto von uns als Paar habe machen lassen, von irgendwie 2 Menschen Mitte 30 und dann kam ein Foto aus den 70ern, eins aus den 10er Jahren, 1910 und irgendwie und alle sahen gut aus. Innerhalb von 10 Sekunden wird dieses Foto generiert. Und ich frage mich wirklich so, mit diesen Eindrücken, die ich jetzt letzte Woche gewonnen habe, welcher Job halt sicher sein soll davor. Also der Job als Fotograf zum Beispiel für eine Brand, dann dieses Foto von so einem Burger da, so ein Product Shot von so einem Burger, wie er bei Burger King an so einer Tafel das beim Bestellen, das sah perfekt aus und es hat bestimmt 20 Sekunden gedauert, das zu generieren, wofür so ein Typ in so einem, oder eine Fotografin in einem Produktfotostudio irgendwie so einen ganzen Tag verbringt, um da irgendwie die Käsescheiben richtig anzuordnen, dass sie lecker aussehen. Das dauert jetzt 10 Sekunden. Komplett weg, die ganze Branche von denen, die das Material herstellen, die dieses Foto machen, die dieses Foto-Equipment machen,
ja,
die Marketing für das Foto-Equipment machen, alles weg quasi von dem einen Ding.
Ja, allerdings wird da ja auch vielleicht auch nicht unbedingt was komplett Neues kreiert. Also nichts so richtig Innovatives, weil Midjourney kann ja auch nur Dinge zusammenfügen, die bereits existieren, oder nicht?
Geht so. Zum einen kann man natürlich vorstellen, was gibt es noch nicht, gerade jetzt im visuellen Bereich. Also sage ich mal 90% oder vielleicht 95% von dem, was wir so brauchen im Alltag in der Arbeitswelt, gibt es ja auch schon. Es wird halt nur ein neuer Burger fotografiert oder es wird halt nur ein neues Fahrraddesign fotografiert. Und wenn ich das genau beschreiben kann, dann muss es nichts Neues sich ausdenken. Also ich würde auch sagen, in der Kreativbranche machen ja auch 95% der Leute, ist ja auch nur Recycling von anderen Ideen. Das ist ja kreative Arbeit oft. Und da gibt es ab und zu one in a thousand ist mal so ein Spark, der wirklich was Neues erfindet. Aber sonst ist ja Design, Kreativität ist ja immer nur ein Recyceln und Verbinden von zwei bestehenden Ideen oder Medien, die ich zu etwas Neuem zusammenführe. Und das kann das Tool halt genauso gut oder besser, würde ich sagen.
Ja, das heißt, eigentlich muss man sich eher orientieren, gerade so als Künstler etc., im Offline-Bereich. Also weil aktuell zumindest ein richtiges Bild, was du dir hinhängst, ein gemaltes, das macht die AI noch nicht.
Denkt man so und dann denkst du aber weiter und dann siehst du die Roboter von Boston Dynamics ja. und von Tesla, die jetzt was bauen und denkst du so, wenn jetzt da so ein ChatGPT, so eine Intelligence in so einen Roboter reingepackt wird, der 5 Finger hat und laufen kann, dann denkst du erstmal so, okay, ja, aber deine Holzhütte im Wald kann dir irgendwie noch nicht ChatGPT bauen. Aber warum nicht, wenn ich Midjourney sage, mach mir Entwürfe für 3 Holzhütten, du wählst die passende aus und dann sagst du ChatGPT, beauftrag bitte hier die Roboterfirma, dass sie mir das Ding da bauen und ja, dann
geht's erstmal. Aber dann ist halt immer noch die Frage, kann das überhaupt auf dem Untergrund stehen? Also du brauchst dann trotzdem immer noch
das ist doch aber Beratung. Auch, aber gerade Physik und irgendwie was vermessen ist doch, das sind doch die Sachen, die am leichtesten gehen, so messbare Dinge. Also was ich sehe, was am ehesten nicht funktionieren wird, ist also irgendeine Art von Authentizität. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass in Zukunft eine Riesenbranche entsteht, wo Leute irgendwie so eine Offline-Experience machen, wo die sich halt irgendwie zu 10 in den Wald setzen ums Lagerfeuer und da einer mit einer Akustikgitarre irgendwie Musik spielt und es eher um den Moment geht und nicht, also Musik könnte da auch jemand anderes abspielen oder der Roboter, aber wo es darum geht, dass ich auf einer menschlichen Ebene mit einer Geschichte vor Ort mit jemandem connecte, dass sowas irgendwie voll wichtig wird.
Aber dann sind natürlich trotzdem weiterhin Musiker und Musikerinnen wichtig, weil ich meine, wenn du auf ein Festival gehst, da willst du ja keinen Roboter spielen sehen, sondern da willst du ja sehen, wie echte Menschen auf der Bühne
aber
stehen.
Aber es wären dann vielleicht so Studiomusiker, weil dann können die sich sagen, ja, generier mir mal 10 Songs in meinem Style. Also jetzt so eine Band wie jetzt U2 zum Beispiel, die haben so einen Katalog von 500 Songs oder 100 Songs oder so, die müssen doch eigentlich keinen neuen Song mehr schreiben. Sondern die können einfach sagen, hier ist unser bestehender Katalog, bau mir ein neues Album mit 10 Songs und es soll ein bisschen rockiger sein als das letzte Album.
Ja, könnten sie, aber es ist übelst langweilig.
Weiß ich nicht.
Also, vielleicht nicht für die Hörerinnen, für die Fans, aber für die Band.
Ja, aber
weil es halt, die kreieren ja dann nichts in dem Sinne, weißt du?
Aber das wird, ist auch die Frage, wie spannend wird es noch zu kreieren, wenn du das Gefühl hast, du hast eh keine Chance, weil du sitzt da 3 Tage hin, aber du könntest auch auf den Knopf drücken, einfach so ungefähr, und dann kommst, oh, beides ist ein gutes Ergebnis so ungefähr. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie es die Sachen verändern wird, und vielleicht, solche Sachen werden auch bestehen bleiben vielleicht, aber es wird schon krass, was es alles verändern wird. Und
aber im Grunde kann man schon sagen, Zwischenmenschliches wird bleiben.
Genau, das wird spannend.
Also sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, klar, da gibt es erste Roboter, die vielleicht auch die Pflegekraft ersetzen, aber sowas grundsätzlich sehe ich zum Beispiel nicht, dass diese Zwischenmenschlichkeit
ausgenommen wird. Gefühlt gibt es bei vielen Jobs so dann so 1 von 10 Punkten in dem Berufsbild oder in der täglichen Arbeit, wo man sagt, dafür wäre ein Mensch noch gut. Was aber eben bedeuten könnte, dass einfach 90% der Leute quasi ihren Job vielleicht verlieren, weil es braucht immer noch so eine Person. Quasi.
Ja, oder zum Beispiel irgendwie so Life- und Business-Coaches, also
oder was für ein Business willst du denn coachen? Ich glaube, das ist so ein bisschen schwer greifbar, was es verändern wird. Es ist so ein bisschen, als wenn du jemand aus der Steinzeit das Internet gezeigt hättest, dass die nicht verstehen würden, so, okay, aber was soll ich in meiner Hülle mit Internet? So, und so ist es gerade so ein bisschen.
Ja.
Man kriegt den Transfer nicht hin, weil man sich die nächste Stufe gar nicht vorstellen kann. Es gibt auch ein spannendes Interview mit dem Sam Altman, das ist ja der Gründer von OpenAI und der CEO. Der hat mit Lex Fridman einen Podcast gemacht, das war relativ lange wieder. Aber es ist wirklich spannend, das mal anzuhören, weil es geht dann auch viel um diese, es geht ja darum, wird eine künstliche Intelligenz entwickelt, die wirklich den Status von einer wirklichen künstlichen Intelligenz erreicht. Das ist ja bis jetzt noch nicht der Fall. Aber die Leute sind sich einig, man ist da mittlerweile relativ nah dran. Und er sagt auch, wenn das passiert, das wird das Grundlevel des menschlichen Wohlstands auf so ein unvorstellbares neues Level heben, weil es alles verändert, Produktivität, Wohlstand, Krankheiten, Gesundheitswesen, dass es alles ändert. Und er ist auch, er sagt auch, man braucht ein Universal Basic Income, also ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es werden zwar ein paar neue Jobs entstehen, aber es werden auch so viele wegfallen, was eigentlich auch gut ist, weil ja, viele Jobs muss man auch nicht unbedingt machen. Also ob ich jetzt irgendwo sitze und irgendwie so Marketing-E-Mails schicke, schreibe, ist jetzt so ein geiler Job teilweise. Also ich mache selber teilweise so eine Aufgabe. Ich denke, also das erfüllt mich jetzt nicht so krass.
Ja.
Also
ich glaube, es kann entweder eine richtige Utopie oder eine richtige Dystopie rauskommen.
Ja.
Also entweder man hat, also die meisten Menschen haben einfach so dieses Grundeinkommen, es ist super niedrig und keiner kann sich noch irgendwie was leisten und alle krebsen irgendwie so dahin.
Das sehe ich oder, irgendwie nicht so.
Oder ja. Die Menschen widmen sich den Dingen, die sie halt wirklich gerne machen, die sie gut können und verdienen sich quasi noch zusätzlich Geld, aber dann müssen halt eben die Firmen, die ja, also die Firmen wird es ja weiterhin geben, die dann Kleidung erstellen, alles Mögliche. Sie machen es nur nicht mehr mit menschlicher Hilfe, sondern mit Hilfe von Robotern, AI. Da müssen diese Firmen einfach stärker besteuert werden, um sich das irgendwie leisten zu können. Aber versucht da mal gegen anzukämpfen.
Ja.
Aber ich meine, es ist ja auch in deren Interesse, dass sich die Menschen auch die Dinge leisten können, die sie wiederum herstellen. Also es ist super komplex auf jeden Fall. Und ich habe da ja jetzt auch gelesen hier mit dem Levi's, wo es dann diesen Aufschrei gab oder diese Empörung, dass Levi's in Zukunft auch über AI Models generieren will und da auch divers sein will. Und die Leute sind da ja an die Decke gegangen, weil die meinten, das ist Blackfacing und da wird eine eh schon benachteiligte Gruppe noch weiter ausgenommen, weil man die halt nicht mehr als Models bucht. Wo ich, also
es wird niemand mehr als Model gebucht.
Genau, es ist unpopular, aber es wird halt niemand mehr als Model gebucht.
Ich sehe nicht, wie in 10 Jahren, und das ist ein super langer Zeithorizont, ich würde sogar sagen, vielleicht in 2 Jahren, und es klingt unrealistisch, man kann es sich nicht vorstellen, aber doch, wenn ich sehe, was Midjourney macht, weißt du, diese Fotos da von diesem einen, der da so diese Fantasiefotos hatte, wo so zwei Frauen auf so einem Jahrmarkt waren, der so Alice in Wonderland mäßig aussah. Ja. Das sah so gut aus, wo ich mir denke, warum solltest du überhaupt heute noch ein Model buchen? Du kannst genau beschreiben, mach mir eine Frau, die die Haarfarbe hat, die Hautfarbe hat, die, keine Ahnung, der kann auch einen Arm fehlen, wenn ich jemanden diversen zeigen will oder was auch immer. Du kannst alles einfach generieren innerhalb von Minuten. Warum soll noch jemand ein Model buchen? In 10 Jahren, das ist ein unfassbar langer Zeithorizont. Ich sehe es einfach nicht und ich sehe auch nicht, wer die noch fotografieren soll oder wofür überhaupt.
Ja, andererseits, du willst ja vielleicht deine Produkte durch richtige Menschen vielleicht auch vermarkten.
Was du dann aber also machst,
Influencer.
Was du dann machen wirst, dann gibt es vielleicht noch einen Job, nämlich du gehst irgendeine Person, die sich ein Standing erarbeitet hat, warum auch immer, geht in so eine Kammer, wird halt 3D gescannt, dass du einmal das Gesicht und die Mimik vielleicht hast und dann sagst du einfach nur, lädst du dieses Skin quasi hoch und sagst, erstell mir jetzt 20 Fotos von einem Fashion-Shoot mit der Person. Dann nimmst du trotzdem nicht mehr die Person selber. Das gibt's jetzt schon. Du kannst auch bei Midjourney sagen, hier ist ein Foto, das lädst du hoch und sagst dann, mit dem Foto kannst du dann auch mit dem Prompt das quasi umdesignen lassen und sagen, keine Ahnung, ein Beispiel, was ich da gesehen habe, war dann so, die nehmen halt so irgendwie einen Fußballspieler und sagen, pack den mal in so eine Football-Uniform von meinem Lieblings-Football-Verein zum Beispiel. Und dann ist halt einfach eine Football-Uniform an. Oder mach den blond oder mach den alt. Ein Foto, wo Cristiano Ronaldo halt irgendwie 90 Jahre alt ist oder sowas. Sowas sehe ich die ganze Zeit schon. Irgendwo ist da auch ein spannender Case, glaube ich. Es wird irgendwie so Firmen geben, die Authentizität zertifizieren. Es wird irgendwas geben, glaube ich, was sagt, jetzt zum Beispiel für dich selbst, ja. Wo dann auf deinem, wo Instagram was bauen wird und sagen wird, oder andere Firmen, die sowas, so Social Media machen, und sagen werden, das hier ist ein AI-generiertes Foto aus dem Account von Mascha und hier ist ein Foto, das wurde mit einer echten Kamera echt aufgenommen und du standest physisch vor der Kamera.
Ja.
Das wird irgendwie ein Ding werden, glaube ich.
Glaube ich auch.
Weil 90% der Sachen im Internet werden einfach nicht echt sein mehr.
Ja.
Und es wird dann so Seiten geben, wo es noch echte Fotos, echte Videos gibt oder sowas. Warum auch immer, weiß nicht, was es einem genau bringt. Vielleicht ist es auch voll useless, weil wozu, was hilft mir das, wenn das Foto echt ist? Wenn ich das gleiche Foto auch digital, also gefaked haben kann.
Vielleicht geht es ja nicht immer nur ums Foto, aber zum Beispiel, dass niemand irgendwie dein Gesicht missbraucht, um Werbung zu machen für die Produkte, die du gar nicht bewirbst.
Das wird halt, wie soll das verhindert werden?
Ja, genau, mit so einer Zertifizierung oder sowas.
Also, es tun sich viele spannende Themen auf. was sowas angeht, weil es wird, da sieht man, das wird schon neue Businesses irgendwie geben, neue Probleme, die gelöst werden müssen. Das ist die Frage, ob die wirklich Menschen lösen oder ob auch das die AI löst.
Aber weißt du was, das hat mich alles nicht überrascht.
Warum denn?
Weil an meinem Geburtstag ist ja Pluto in den Wassermann gegangen. Und man sagt die ganze, also es bespielt auch nochmal zusätzlich, also es gibt ganz, ganz viele, in der Astrologie ganz, ganz viele große Zyklen. Und insofern könntest du mit der Erfindung des Feuers tatsächlich recht haben, weil wir tatsächlich in ein neues, richtiges Zeitalter übergehen. Es dauert aber noch ein bisschen, wahrscheinlich dann mit der KI dann zusammen. Vorher war quasi so ein, ja, so das Zeitalter nach Christus und dann gibt es quasi ein neues Zeitalter. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist 100% die Ausprägung von Pluto in Wassermann. Der ist jetzt für 3 Monate im Wassermann, ist dann wieder rückläufig und läuft dann wieder für die nächsten 20 Jahre läuft das durch das Zeichen Wassermann. Und es ist genau diese Ausprägung. Und zuletzt war er im Steinbock. Und da wurde er eingeläutet mit der Weltwirtschaftskrise, mit 2008, mit der Finanzkrise. Und hat quasi in diesen 20 Jahren alles nochmal auf den Kopf gestellt, was auch seine Aufgabe war. Und jetzt gehen wir in ein neues Zeitalter der Community, der Vernetzung, der Innovation. Und das war mir die ganze Zeit halt eben klar, dass das passieren würde. Und ich habe auch schon allen gesagt, beobachtet
mir
nicht, jetzt.
Mir hast du nichts gesagt.
Beobachtet jetzt die nächsten 3 Monate.
Ich wurde total überrascht von der ganzen Entwicklung. Du hättest mich vorwarnen müssen.
Du hast mir nicht zugehört.
Was?
Ja, also, ich sag's nochmal für alle. Beobachtet die nächsten 3 Monate, weil diesen Vorgeschmack für das, was ab Ende 2024 kommt.
Okay. Vielleicht ist 3 Monate geht's jetzt noch krass weiter. Dann kommt so ein Verbot. Gab jetzt schon diesen offenen Brief, dass die da einstellen sollen mit der Forschung, weil erstmal ein bisschen wir überlegen müssen, was wir überhaupt da jetzt anstellen. Dann gibt's so ein Moratorium, heißt glaube ich, so ein Break. Und dann Ende 2024 sagen wir, jetzt sind wir ready und dann geht's richtig ab. Dann startet die Rakete.
Ist meine Prognose.
Okay, ja, dann haben wir es alle gehört.
Ja.
Ich habe noch 2 letzte Punkte dazu. Zum einen habe ich gedacht, bei Midjourney was cool ist, so ein Use Case für jetzt schon jeden Tag. Man kann quasi so eigene Erinnerungen regenerieren. Zum Beispiel habe ich gedacht, stell dir vor, du warst irgendwie im Urlaub an einem bestimmten Ort, du standest an so einem Strand, aber hattest irgendwie keine Kamera dabei, deine Fotos sind gelöscht, weggekommen oder so. Und du kannst jetzt quasi das Foto regenerieren. Du kannst einfach, dann lädst du da dein eigenes Bild hoch, wie du irgendwo stehst, einfach so und sagst, mach mich da, kannst du vorher mit Photoshop auch machen auf eine Art, aber jetzt kannst du es auch noch als Drohnenfoto machen. So. Also du kannst einfach jetzt, kannst du 10 Winkel davon generieren lassen, vielleicht später irgendwann sogar ein Video davon machen, wo du aus einer Erinnerung, die du nie festgehalten hast, vielleicht auch, weil es vor 50 Jahren war, es noch keine guten Kameras digital gab oder so, kannst du sagen, hier, mach mir mal ein Foto von meiner eigenen Geburt, wie meine Mama da liegt und mich als Baby im Arm hat zum Beispiel, das könntest du jetzt einfach regenerieren lassen, also generieren lassen.
Boah,
das finde ich auch
sick.
Ein verrückter Gedanken, was das da für eine Chance bietet, weil ich manchmal so das Gefühl habe, man ärgert sich ja manchmal, wenn irgendwas Cooles nicht dokumentiert
komisch,
hat.
Ja.
Das habe ich ja öfter.
Wer könnte sich sowas auf jeden Fall einfallen lassen? Natürlich du, ja, stimmt. Du bist ja richtig sauer über verpasste Fotogelegenheiten.
Genau, und dann kann ich, das ist nicht mehr kein Problem mehr eigentlich. Und dann der letzte Gedanke dazu ist die Frage, ob sowas wie, also diese Sci-Fi-Wohnung in so Filmen, wo es so 2080 oder so, ne? Da sind ja oft so Wohnungen, finde ich, die sind ja so übertrieben clean. So, da gibt es irgendwie kaum noch einen Schrank und schon gar keinen Computer und sowas. Und Handys haben die auch nicht. Und man dachte bisher mal so ein bisschen, ja, pff, als ob es keine Bildschirme mehr gibt oder sowas. Und keine Handys oder sowas. Aber das, was jetzt passiert mit ChatGPT, das ist ja logisch, dass das irgendwie jetzt dann sowas wie Siri auch mal als Sprachinterface gibt. Und wenn es das gibt und ich kann meine App programmieren, indem ich dem Ding einfach was erzähle, und ich kann irgendwie mir was bestellen darüber und ich kann ein Foto generieren lassen, dann wird das Interface, digitales Gerät, Computer, iPhone, Watch, wird verschwinden. Alles.
Aber wo siehst du denn dann das Bild?
Ja, es gibt vielleicht noch ein Anzeigemedium auf eine Art. Aber ich meine, das Arbeitsgerät, was ich brauche, um etwas einzugeben, also den Input zu geben.
Ja, aber machst du das in den leeren Raum oder was? Du brauchst ja schon irgendwas, was es aufnimmt. Und etwas, was es abspielt oder zeigt.
Nee, du hast vielleicht einfach, gehört einfach dazu, in deiner Wohnung ist einfach so 3 Mikros irgendwo stehen in dem Raum, die so 10 Euro nur kosten, so wie jetzt heutzutage irgendwelche billigen Elektrosachen auch schon sehr günstig sind. Und das ist die ganze Zeit wie so ein Amazon Alexa oder sowas zum Beispiel. Und du redest einfach dahin so ungefähr. Also bestell mir irgendwas, bestell mir hier die neue Hafermilch für meinen Kühlschrank für zu Hause. Das sagst du in den Raum rein und dann da kriegst du zurück, ja, ist bestellt. Du brauchst aber keinen Computer mehr oder kein Handy mehr, um sowas zu machen, einfach nur. Für ganz viele Handlungen wird die Oberfläche, wo wir es jetzt eintippen müssen, wird wegfallen. Der Computer weißt wird du, verschwinden.
Ich muss sagen, aber das finde ich teilweise richtig gut, weil was mich richtig nervt
die Handschmerzen vom Handy halten.
Nicht nur das, sondern einfach so diese aktive Handlung, dass ich meine ganzen Nachrichten auf Instagram oder WhatsApp oder so nochmal so richtig händisch bearbeiten muss, also beantworten muss. Und wenn ich das einfach so aufgeploppt sehe, dann kann ich kurz irgendwie drauf antworten.
Du musst nicht mehr selber antworten, du sagst einfach nur noch, beantworte alle meine Instagram-DMs im Style meiner bisherigen 2000 Nachrichten.
Stimmt.
Und dann hat sich das erledigt. Es ändert alles. Das meine ich, du denkst noch so, na, das ist ja cool, das löst ja dieses Problem, aber es löst 14 weitere Schritte von diesem Problem, dass dieses Problem gar nicht mehr existiert.
Ja, andererseits existieren dadurch aber neue Probleme, weil wenn es dann einfach automatisch meine WhatsApp-Nachrichten beantwortet und ich bin dann irgendwie um 14 Uhr verabredet mit einer Freundin.
Ja, das kriegst natürlich dann noch schon irgendwo, das sagt dir dann natürlich noch deine AI, hey, dein AI-Assistent, du, ich habe die Verabredung übrigens bestätigt für die Zeit. Du sagst nur noch so, hey, ich habe an dem Tag so und dann Zeit, mach einen Termin aus mit der anderen Person. Ja. Da ist natürlich auch nur ein AI-Assistant. Dann machen die zwei AI-Assistants, machen dann einen passenden Termin aus, wie so ein Doodle. Aber beide müssen nur sagen, hey, ich kann den Tag von dann, mach mal einen Termin aus. Und dann sagst du ja, 14 Uhr steht jetzt. Ich sag's dir, wir alle begreifen noch nicht, wie das unser Leben verändert. In unseren Lebzeiten, in den nächsten 10 Jahren wird sich alles ändern, glaube ich.
Ja. Ich bin wirklich gespannt, ob es das Thema Aging mal löst, weil ich habe gar keinen Bock, älter zu werden.
Du meinst ja auch, dass zum Beispiel Wissenschaft ein Thema sein könnte, wo man noch Menschen braucht. Und da bin ich auch skeptisch, weil es heutzutage wird ja viel so getestet, also jetzt so bei, wenn man so Pflanzen so DNA manipuliert, damit die weniger Wasser brauchen oder so. Was da passiert, ist ja, wie heißt es nochmal, CRISPR oder so, glaube ich. Es ist ein System, wo die im Grunde einfach nur durchtesten, weil so ein DNA-Strang testen die einfach durch. Wenn ich jetzt das eine Ding da austausche oder umdrehe, was sind dann die neuen Fähigkeiten? So testen die einfach 10 Variationen, dann sehen bei der einen, die brauchen weniger Wasser, dann teste ich es mit dem als neue Baseline, teste ich jetzt weitere 10 Variationen. Das manuell zu machen, wenn das jetzt eine AI durchspielen könnte, einfach diese Variation da durchtestet und dann Ergebnisse hat und immer wieder weiter iteriert, dann brauche ich auch kein Mensch mehr für viele von diesen iterativen Testverfahren zum Beispiel. Was jetzt da BioNTech macht, wenn sie da irgendwelche mRNA-Impfstoffe für Krebs entwickeln oder sowas zum Beispiel. Klar, irgendwer wird da nochmal die AI anleiten müssen, aber das wirkliche Durchtesten zum Beispiel, was jetzt irgendwie da 50 Leute bei denen machen wahrscheinlich, das wird auch einfach, glaube ich.
Das ist lustig, da fällt mir gerade ein, ich habe so ein Buch gelesen vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, es war eins der letzten Hörbücher, die ich gelesen habe. Ich stehe auf so Science-Fiction-Hörbücher und ich, wie hieß das denn nochmal? Athos 2000, weiß ich nicht. Spielt auf jeden Fall in der Zukunft. Eigentlich spielt die Handlung da keine Rolle. Aber einer der Faktoren ist, dass wir in der Zukunft wie so Lebewesen haben, die für uns zum Beispiel auf den anderen Planeten Dinge zum Beispiel bauen. Weil ihre Oberfläche resistent ist gegen Strahlung, gegen starke Sonneneinwirkung, starke Temperaturen, Kälte, Hitze, was auch immer. Und in dem Buch war quasi eine der Auflösungen später, dass tatsächlich quasi von der KI durchgespielte Menschen sind. Also dass man quasi menschliche DNA genommen hat und sie einfach virtuell so lange verändert hat, bis Menschen, aber halt keine Menschen, die sich fortpflanzen in dem Sinne, sondern welche, die quasi immer im Labor gezüchtet werden.
So Avatare oder
so. Genau, so Avatare sozusagen. Einfach so eine Form annehmen, bis sie halt die perfekten Arbeitstiere sind. Und da kam halt auch diese moralische Frage. Und dass man aber dazwischen immer mal wieder die auch nicht virtuell testen muss. Also dass immer mal wieder eine Person so auf die Welt kommt, oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt, produziert wird, die dann halt noch nicht ganz diese Features hat. Dass man aber so schaut, ob es in die richtige Richtung geht. Und da war halt eben auch diese krasse moralische und philosophische Komponente einfach dabei, die mich auch zum Nachdenken brachte, ob wir das quasi verantworten können, dass wir quasi Lebewesen herstellen aus menschlicher DNA. Sind das noch Menschen oder sind es keine Menschen mehr? Können wir sie für so solche Tätigkeiten verwenden? Sind das Objekte? Sind das, also was ist es?
Ich glaube, der wichtigste Beruf in den nächsten 100 Jahren wird Philosophin. Ja. Um diese Fragen, das wird eine Hauptaufgabe der Menschheit, sich über diese Themen Gedanken zu machen. Was wollen wir sein als Menschheit? Was gibt es für Dinge, die wir vielleicht technisch könnten, wo wir einfach sagen, das machen wir nicht. Aus solchen Gründen. Oder wie gehen wir damit um? Was gibt es für Gesetze, wenn ich so einen Avatar da schaffe und jemand so einen Avatar da irgendwie vom Haus runterschmeißt, umbringt? Was ist das? Ist das ein Mord oder nicht? Ist das ein Objekt? Ist das ein Mensch? Sowas? Also so eine Frage zu definieren und so ein Menschen, oder so ein Weltbild da zu entwickeln, diese neuen Sachen, das wird voll die krasse Herausforderung, glaube ich.
Ich glaube, ich packe mal das Buch in die Shownotes, weil das ist auf jeden Fall, es geht in diese Richtung, ist auch relativ neu und ich fand es super innovativ. Und da gibt es auch Planeten, wo halt noch so richtige Gottesstaaten existieren. Das hat mich dann auch in dem Moment gewundert. Aber ich glaube, Religion wird irgendwie auch bleiben.
Vielleicht wird Religion wieder wichtiger, weil es so krass wird mit der AI, dass man an was anderes glauben will, was nicht so durchoptimiert so faktisch ist dann.
Oder Astrologie wird wichtiger.
Noch wichtiger. Ist nicht jetzt schon das wichtigste Instrument für uns?
Nein, aber Religion, ich weiß nicht, es ist ja so behaftet irgendwie, weißt du, was ich meine?
Ja, es braucht vielleicht einen Relaunch von einem ähnlichen Konzept, aber anders verpackt. Etwas, woran Menschen glauben können, was nicht so vorbelastet ist.
Ja,
es ist durch pädophile Priester zum Beispiel.
zum Beispiel.
Unter anderem.
Ja. Oder generell einfach Menschen, die
andere Ausbeutung Menschen in Afrika, so Sachen, dass man das vielleicht nochmal was anderes hätte.
Genau.
Ja, ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Wir haben noch eine Frage, müssen wir ein bisschen gucken mit der Zeit.
Ja, es wird ein bisschen eine längere Folge, aber ich muss zugeben, ich finde dieses Thema total spannend. Eine letzte Sache noch. Ich habe auf Instagram einen Account entdeckt, dem ich folge. Der heißt irgendwie Midjourney Art oder irgendwie sowas oder Midjourney Magazine. Muss ich mal gucken, wie der heißt. Packe ich auch in die Shownotes. Das ist im Grunde einfach nur ein Instagram-Account, bestehend aus Midjourney-Bildern von einer Person, die das halt irgendwie erstellt hat und dann einen total schönen Feed generiert hat. Und ich finde es total inspirierend. Also der Content dort ist total inspirierend. Und ich dachte mir so, okay, krass, weil ich jetzt immer öfter irgendwie Accounts folge, die halt ja virtuell Bilder erstellen über eine AI. Und ich glaube, das wird auch noch weiter kommen.
Es gibt so geile Sachen, so geile Accounts, die so Sachen machen. In verschiedensten Nischen. Es gibt auch, ich habe gestern gesehen, da macht einer, hat gesagt, die Fußball-WM quasi als Foto dokumentiert von verschiedenen Regisseuren und da war so Tarantino, Spielberg und dann bei Tarantino stehen halt so drei Fußballer da, die so ein blutverschmiertes Shirt haben zum Beispiel und dann irgendwie hier Wes Anderson, so die Farben und so ganz ordentlich und so und es ist so coole Experimente, so inspirierende Sachen einfach, da gibt es alles
voll
so spannend.
Aber du brauchst dann halt weiterhin noch Charaktere wie Tarantino und Wes Anderson und so, um dich irgendwie weiter inspirieren zu lassen, weißt du?
Ja, so ein Grundausgangsmaterial. Das ist ja auch eine Kritik, dass das irgendwie alles nur so ein großes Durchschnittsmischmasch wird irgendwann mit der AI, weil die einfach alles nimmt und einmal durchmixt und am Ende kommt so ein Ding raus. Es gibt keinen neuen Impulse mehr, auf den die aufbauen kann. Das wird halt spannend, ob es irgendwann was Neues generiert wird oder ob nicht auch heutige Regisseure auch einfach nur auf Wes Anderson aufbauen, quasi. Also, keine Ahnung. Naja, wir packen ein paar Links dazu rein und das Thema wird uns sicherlich nochmal die nächsten Wochen auch ab und zu begleiten.
Die nächsten 20 Jahre wird es uns begleiten.
Ja.
Nein, noch viel länger, aber die nächsten 3 Monate wird es uns auf jeden Fall begleiten.
Okay. Dann haben wir das. Ich wollte ganz kurz sagen, ich hatte die Folge mit Ricardo bei Fest und Flauschig gehört und ich muss nochmal sagen, Ricardo ist wirklich einer der sympathischsten Promis.
100%.
Er ist super sympathisch. Er wirkt so bodenständig und so nett und also einfach ultra sympathisch. Ich gebe wenige Leute, die in die Sendung reingehen, die irgendwas machen, wo ich denke, ach, wie nett. Und nicht mal böse, wie nett ist kleine Bruder von Scheiße oder sowas. Einfach voll nett einfach.
Ja, er ist einfach richtig nett.
Ihm gönnt man es einfach, dass es für ihn gut läuft.
Voll.
Finde ich wirklich krass. Wie er mit den beiden da geredet hat, war einfach.
Er ist einfach klug. Er ist smart, er ist einfach charmant.
Ja, du merkst, dass dann machen Jan und Olli manchmal so Witze, da haben sie so über den Eurovision Song Contest Vorentscheider geredet und dann, das gehört ja auch zu dem Konzept, deswegen hören es ja viele auch, dann machen sie halt über welche Bands da lustig, dass sie irgendwie scheiß Mucke machen, die da jetzt wieder antreten oder so. Und dann sagen sie zu Ricardo, findest du nicht auch, dass es ein bisschen schwach ist? Und dann sagt Ricardo sowas auf eine Art diplomatisch, aber du hast nicht das Gefühl, dass das sagt, um diplomatisch zu sein, sondern du merkst, in ihm drin ist ein Bedürfnis, weil er vielleicht früher auch oft ihm arschlochmäßig begegnet wurde, dass er in sich so das fühlt, dass er einfach allen Menschen sehr respektvoll so gegenübertritt. Selbst dann bei diesem Eurovision Song Contest sagt, ja, aber hör mal, dann redet er so drüber und das ist einfach krass.
Ja,
muss ich einfach mal sagen. Und dann nochmal ein kurzer Rant. Was stimmt nicht mit Leuten, die bei der S- oder U-Bahn den fucking Fahrstuhl benutzen? Diese vollgepissten, vollgekotzten, stinkenden, klebrigen Fahrstühle, die einfach zu Fuß da sind, anstatt eine Treppe hochzulaufen, um aus dem U-Bahnhof rauszukommen. Und dann steht da, dann fahre ich da mit dem Kinderwagen zum Babyschwimmen am Montag früh in der U-Bahn-Station und stehen da 5 Leute in der Schlange am Fahrstuhl, die könnten einfach laufen. Weißt und dann kann ich nicht in den Fahrstuhl rein mit dem Kinderwagen. Ich kann aber nicht einfach laufen. Was ist mit denen? Was soll das? Warum? Erstmal finde ich es asozial und zweitens, ich selber, wenn ich unterwegs bin, habe noch nie gedacht zu Fuß, ich fahre mal mit dem Fahrstuhl in der U-Bahn, S-Bahn. Das ist doch der ekligste Ort in Berlin. Da, manchmal gehst du ja, rein freiwillig. Und die Schuhe, du ziehst fast die Schuhe aus, nicht bildlich, sondern in echt, weil die so kleben bleiben am Boden, weil es so versifft ist, das Ding, dass die Schuhe kleben bleiben. Ja. Wieso geht man denn da freiwillig rein?
Das ist die größere Frage, aber ich glaube nicht, dass die Leute da freiwillig reingehen,
doch,
weil
doch,
sie das sonst nicht, laufen könnten.
Nee.
Das muss doch immer irgendwie
das
was sein.
Das sind nicht nur, wenn es jetzt irgendwelche Rentner sind, die ein bisschen gebrechlich aussehen oder einer, der mit Krücken ist oder einen gebrochenen so einen Schuh am Fuß hat, so einen Gehschuh, weil er den gebrochenen Fuß hatte, dann verstehe ich es natürlich. Ich meine Leute, die da mit einem Rucksack mit zügigem Schritt zum Fahrstuhl hingeflitzt kommen, weil sie sehen, der kommt jetzt gleich, sich da anstellen, hochfahren und zügig weiterlaufen. Leute, die einfach ganz normal fit sind. Wirklich jetzt.
Weil ich meine, durch den Fahrstuhl hast du auch meistens keine Zeitersparnis.
Das meine ich. Es gibt kein Argument, was in meinen Augen dafür spricht. Und dann nehmen die auch noch mir den Kinderwagenplatz weg.
Weißt du, manchmal ist es ja auch so bei U-Bahnhöfen.
Ja, du hast halt eine Treppe, weiten Weglauf, ja.
Genau, du hast halt eine Treppe ganz, ganz rechts und ganz links. Und ganz in der ehrlich, Mitte ist dieser Fahrstuhl. Und du musst halt vielleicht auch nicht irgendwie nach ganz rechts und ganz links fahren, sondern du musst in die Mitte und dann.
Und mindestens dann sollte man nicht den Platz den Leuten mit Kinderwagen wegnehmen. Oder ja. Rollstuhl oder was auch immer da noch so rein muss. Also ich finde es wirklich fucking Witz.
Ja, okay.
Richtig sauer immer. No.
Wollen wir noch eine Frage beantworten?
Ja, eine schöne. Zum Abschluss eine schöne Frage.
Achso, wollen wir eigentlich noch über diesen Klimaentscheid reden?
Ach, eigentlich nicht. Ich habe nicht so richtig eine Meinung. Also, wir können genau das drin lassen, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß nicht, ich bin echt so Politik. Also.
Ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen verdrossen.
Ich habe da eine kurze Meinung zu, nämlich, dass, glaube ich, das Thema auch ein bisschen tot gemacht wurde von allen Seiten. Die Gegner haben es geschafft, es tot zu machen. Und die andere Seite hat es irgendwie, jetzt ist es auch schwierig gewesen, das noch irgendwie am Leben zu halten. Aber ich bin da auch so hingegangen und habe auch, muss ich einfach zugeben, ich habe mich nicht richtig informiert, worum es geht. Ich habe einfach gedacht, Klima ist gut. Ich stimme mit Ja. Ich will, dass wir mehr für Klima machen. Aber die Details von diesem Vorschlag, ich habe dann da beim Abstimmen, stand da so 5 Stichpunkte drauf, was es bedeutet. Ich so, ja, 4 von 5 klingen irgendwie sinnvoll. Machen wir mal, auch einfach nur so als Message, dass Berlin und die Politik sich bitte mal ein bisschen zusammenreißen sollen, so ungefähr. Aber dieser wirkliche Vorschlag, ich glaube, das wird irgendwie nicht ernst genommen, diese ganze Volksentscheidsgeschichte und so, das ist auch irgendwie nicht so leider irgendwie vertrackt.
Ich finde es auch insgesamt total schwierig, aber eher so diese ganze Dynamik. Aber was mir ja aufgefallen ist, was allen aufgefallen ist, dass eher so diese mittleren, so mittigen Bezirke, also Mitte, Friedrichshain und so weiter und so fort, haben ja für Ja gestimmt und eher die Ostbezirke halt eben für Nein. Und ich finde es fast ein bisschen tröstlich zu wissen, dass wenn es mit dem Klima so ein bisschen nicht mehr ganz so gut läuft, dass die Menschen, die für Nein gestimmt haben, dass die Betroffene sind.
Weiß nicht, das ist auch zu kurz gedacht, weil zum Beispiel steigt die Temperatur halt in zu betonierten Innenstädten halt viel krasser an,
genau,
wo viele Autos stehen.
So der,
also es wird uns
so
am Ende doch mehr
Punkt,
treffen.
Aber wir sind quasi, also Menschen, die sich vielleicht eine Wohnung in diesem Innenbezirk leisten können, können sich auch vielleicht dann auch mal einen Urlaub leisten oder
Weiß ich nicht, für also drei Monate die Leute, die da in den Häusern so am Müggelsee und am Wannsee sitzen, ich glaube, die können sich auch ganz gut den das Urlaub schon leisten.
Aber die haben dann, ich meine, die haben halt einen Garten, die haben halt den Wald.
Sollen die Leute in ihrem Plattenbau in Hellersdorf, sollen die doch wegschmelzen in 10 Jahren?
Nee, aber zum Beispiel, weiß nicht, wenn du so ein nettes Häuschen hast, so ein bisschen grün, dann hast du halt kein Grün mehr, dann hast du einen toten, trockenen Boden. Oder du hast halt eben genau das andere Problem, dass du halt ständig bei dir einen vollgelaufenen Keller hast.
Ich glaube,
ja. Und wenn dann ein paar Bäume brennen, dann ist dein Grundstück als erstes dran.
Es ist ein schöner Versuch, sich einen Trost herbeizudenken. Ich glaube, es ist wirklich ein paar Kilometer zu kurz gedacht. Ja, weil wenn vielleicht irgendwie in Brandenburg der Trinkwasserspiegel irgendwie auf null runtergeht wegen der Sache, dann hilft uns nicht so viel, wenn bei denen der Garten nicht mehr grün ist. Also es ist einfach Kacke.
Ja, das stimmt. Das hatte ich mir dann auch überlegt und dann bin ich auch nicht mehr viel weitergekommen mit meinen Gedanken und dachte mir, naja, vielleicht müssen wir bis dahin einfach genug Geld haben, dass wir einfach auswandern können. Ciao, peace out. You do you. Wir sind irgendwo, wo es ein bisschen besser ist vom Klima.
Sehr sympathisch. so auf die Probleme der Welt zu gucken, aber naja.
Nee, aber weißt du, das ist so diese Verdrossenheit, die ich mittlerweile einfach spüre. Weißt du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du versuchst die ganze Zeit gegen irgendwas anzukämpfen und du schaffst es nicht?
Ich denke mir so, die AI wird schon regeln. Das Klimaproblem.
Ja, naja. Nee.
Was hältst du denn von folgender Frage von den Hörerinnen? Wie geht ihr mit Eifersucht um? Seitdem ich ein Baby bekam, sehe ich überall Gefahren. Gefahren in Anführungsstrichen. Was könnte denn überhaupt gemeint sein?
Ja, musste ich echt lachen bei der Frage, ehrlich gesagt. Ja. Geht mir gar nicht so. Ich denke mir jetzt so, okay, also ich habe ihn jetzt für immer an mich gebunden. Eifersucht ist für mich nicht so ein großes Thema.
Okay.
Also ich meine, vorher war
Eifersucht. Du bist gar nicht eifersüchtig, wenn ich mit der Kleinen dann so ein bisschen, weiß nicht, beim Babyschwimmen bin und dann so andere Muttis. Oder ich laufe so durch den Weinbergspark und dann so.
Ja, mir sind die Blicke natürlich aufgefallen.
Mit 20er Girls denken, oh, was ist das denn für ein süßer Daddy mit der süßen Tochter?
Ja.
Ob der wohl noch mit seiner Frau, mit der das bekommen hat, zusammen ist überhaupt? Man kann ja mal fragen.
Aber angenommen, so eine 20-Jährige spricht dich an und sagt, oh, was für ein süßes Baby. Was sagst du?
Dann sage ich, ja, so süß wie seine Mama nämlich.
Sehr gut.
Also lass mich in Ruhe.
Sehr gut. Ja. Also warum sollte ich mir dann Gedanken machen? Wir haben die Antwort schon geübt. Nein, ich war vorher ja auch nicht so der krass eifersüchtige Typ, oder? Oder war ich? So, ich habe so manchmal so komische Momente, so Aussetzer. Ich glaube, die sind dann stark hormonell bedingt bei mir. Aber so ganz grundsätzlich spüre ich eh nicht so eine heftige Eifersucht. Und seit wir die Kleine haben, fühle ich mich dir eigentlich mehr verbunden. Also da sind die Gefahren eigentlich eher fast weniger. Obwohl mir natürlich die Blicke auffallen, die irgendwelche Frauen dir dann zuwerfen, wenn du dann mit dem Kinderwagen unterwegs bist.
Ist das so? Also gibt es die Blicke, meine ich, ist das so?
Ja.
Ja, die fallen mir nicht auf, da war ich schon mal blind für.
Ja, aber so ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es nicht so ein Riesenthema in unserer Beziehung, oder? Wie siehst du das?
Nee, ist kein großes Thema.
Bist du sonderlich eifersüchtig?
Ich würde auch sagen, ja, ist ja vorher kein großes Thema. Ich finde, durchs Baby ist aber auch tatsächlich eher weniger geworden. Also man hat auch irgendwie ganz andere Probleme, über die man sich Gedanken machen muss, ehrlich gesagt. Und ich habe das Gefühl, man merkt auch im Alltag, ob man
Respekt, wer in dieser Phase noch eine Affäre hinkriegt.
Hä, es geht auch doch gar nicht rein organisatorisch.
Ja, eben.
Weil man ist doch immer, also wenn man alleine zu Hause wäre, quasi hat man ja das Baby quasi. Oder so, ich weiß nicht, wie Leute, also wahrscheinlich so bei so Paaren, wo dann der Mann immer so auf Geschäftsreise geht, also für eine Woche, ja, dann kann der natürlich da machen, was er will. Aber so in Berlin im Alltag geht es halt quasi also weniger möglich als vorher, würde ich sagen.
100%.
Ist unmöglich, also unmöglich eigentlich nach meinem Vorstellung.
Also ich wüsste halt auch nicht, wie es gehen sollte.
Ja, nee, und ich finde aber, wenn man so im Alltag jetzt merkt, dass man als Team zusammenarbeitet, dann stärkt es eher das Gefühl von, dass man ein Team ist und dass man sich über sowas eben dann eher weniger Gedanken macht durch dieses.
Aber ich glaube, das ist wirklich der Vorteil von unserer Selbstständigkeit, dass wir viel von zu Hause arbeiten, weil ich glaube, wenn der eine vielleicht immer irgendwie auf Arbeit wäre und du wüsstest, da auf der Arbeit, sind vielleicht auch ein paar hübsche Praktikantinnen, dass man da vielleicht ein bisschen anfällig ist, um diesem stressigen Alltag zu Hause zu entfliehen.
Dass man Überstunden machen muss oder so.
Genau. Ups. Nee, also ich glaube, es liegt auch ganz, ganz viel an unserer Situation.
Das kann sein, ja.
Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie ich reagieren würde, wenn du jetzt viel auf Geschäftsreise wärst oder ständig Überstunden machen müsstest. Na, da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen ungehaltener. Aber ja, bei uns zu Hause ist es eigentlich kein Thema.
Sehr gut. Und dann hatte ich noch eine Frage, die mich auch interessieren würde. An David von David.
Ah ja.
Ich glaube, da fragt, glaube ich, die Freundin im Auftrag von einem anderen David, habe ich das Gefühl.
Klingt so.
In Planung von einem eigenen Event. Und zwar an David von David, wie hat er die Geburt erlebt? Wie hat er die Nerven behalten? Und wir hatten letztes Thema ja auch schon mit Freunden, nämlich das Thema Geburt und ob man da dann irgendwie die Nerven behält und ob man es sehen will und wie man danach noch seiner Frau in die Augen gucken kann, wenn man das gesehen hat, was da so passiert bei der Geburt.
Naja, das Gespräch kam aber vor allem deswegen zustande, weil wir halt jemanden in unserem nicht engeren, eher weiteren Bekanntenkreis haben, der scheinbar seine Frau nicht mehr richtig
attraktiv. Wo es da Probleme gab jetzt nach der Geburt, wegen des Gesehenen. Und also erstmal, keine Ahnung, kann
ich es wohl, also scheinbar ist es ein Ding, also er ist nicht der Einzige. Also es gab auch andere Beispiele.
Und aber das Thema war auch, glaube ich, es ging auch darum, dass gar nicht, also da war mein erster Gedanke, ja dann, vielleicht sollte man einfach nicht so komplett hingucken, also sich jedes Detail angucken. Ist so ein bisschen so, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Unfall hättest, ja, und du musst ins Krankenhaus und die müssen dir eine Notoperation machen und sie müssen dir, keine Ahnung, das Bein jetzt amputieren. Gott bewahre, dass es sowas niemals jemandem von uns passiert. Dann würde ich auch nicht in den OP-Saal gehen und mir da die krasse Wunde an deinem Bein angucken die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine?
Ja, oder ich würde einfach mir auch selbst nicht keine Kamera aufstellen, um da irgendwie noch das live für mich selbst zu streamen.
Also
oder so.
Man kann ja auch gucken, dass man sich Dinge, die schon körperlich krass sind generell, sich nicht so anguckt, dass sie einen traumatisieren. Ohne dass es jetzt was Schlimmes ist unbedingt. Im Fall der Geburt ist ja nichts Schlimmes, aber es ist einfach schon intensiv, was man da vielleicht sieht.
Ich mache das schon seit Jahren so. Ich gucke nie bei Horrorszenen.
So. Deswegen, man kann vielleicht auch hingucken, wenn man da Lust drauf hat, aber ich habe jetzt auch nicht da mich daneben gestellt und irgendwie zwischen deine Beine geguckt bei der Geburt, was da genau passiert, sondern ich war für dich da, um dich zu supporten, dass wir gemeinsam das erleben, diesen Moment schaffen quasi und war an deiner Seite halt, also an deiner Seite, nicht quasi nicht zwischen deinen Beinen, sondern an deiner Seite.
Ja.
So, und hab ein bisschen zu dir geguckt, hab mal ein bisschen geguckt, was so da passiert, was die da so machen, ob das jetzt irgendwie schon deinen Kopf rausguckt so ungefähr. Und fand es also halt null schlimm. Also das war im Gegenteil von schlimm. Das war der krasseste, schönste Moment für uns gemeinsam in meiner Wahrnehmung, für mich persönlich. Das war so ein kleines Wunder. Und ich verstehe den Gedanken gar nicht so überhaupt so ranzugehen, zu sagen, oh, wie schaffe ich das auszuhalten? Für mich war immer das, also ich habe das schon im Vorhinein als mir was erwartet, was ein toller Moment wird in meinem Leben. Da Dinge gemeinsam zu erleben, dabei zu sein. Und so würde ich da mal als erstes rangehen und nicht denken, oh mein Gott, vielleicht sehe ich irgendwie die intimen Bereiche von meiner Freundin in komischen Zuständen, so ungefähr. Das ist ja nicht das, worum es da geht.
Nee, absolut. Ich muss
vor allem
nicht,
wenn man derjenige ist, der supportet, der dabei ist quasi.
Voll, und ich finde es, also keine Ahnung, was sind das für Männer? Also ich finde es ganz grundsätzlich echt schwierig, wenn man solche Aussagen trifft.
Im Nachhinein finde ich es auch schwierig. Ich finde, man kann im Vorhinein, wenn man so ein bisschen denkt, oh, wie wird das wohl werden, dass man so ein bisschen sich Gedanken macht, finde ich noch normal quasi, weil man einfach eine ungewohnte Situation da ansteht. Aber genau, also mein Tipp wäre da, sich mal genau, also sich zu überlegen, wie viel man vielleicht verkraftet an so, an intimen Einblicken bei einem anderen Menschen körperlich generell. Und wenn man da denkt, ja, da will ich lieber auf Nummer sicher gehen, dann ist man einfach an der Seite von seiner Partnerin, unterstützt die, hält die Hand, streichelt über die Stirn und sagt, du schaffst es. Und dann ist man halt dabei und dann passiert auch nichts.
Ja, also ich weiß nicht, so ein Partner, der von vornherein, also ich finde es auch eine schwierige Partnerwahl in dem Moment, wenn man mit seinem Partner über solche Themen überhaupt diskutieren muss. Also es geht mir nicht in den Kopf.
Ja, aber vielleicht geht es auch nicht nur darum, ich meine generell, wie hat er die Nerven behalten? Das war natürlich einfach eine krasse Nacht, weil man hat auch da wenig geschlafen.
Ja, genau, aber voll oft fallen die Männer ja auch in Ohnmacht, ne?
Verstehe ich auch nicht so
ganz. Das verstehe ich auch nicht.
Ob das dann auch mit einem, ob das sowas ist wie Blutsehen quasi?
Ja,
dass man einfach einen Körper in einer Extremsituation sieht quasi? Das meine ich
ja, oder einfach der Moment ist dann so intensiv oder so, dass man dann den nicht aushält oder so? Keine Ahnung.
Ja, aber vielleicht ist es, also ich meine, das mit dem Unfall war einfach nur so, du siehst einen Körper in einem extremen Zustand auf eine Art. Extrem im Sinne von, der passiert jetzt ja nicht jeden Tag, dass da ein Baby rauskommt, so. Insofern ist es ungewohnt, da ist halt Blut und so Sachen.
Aber du würdest auf jeden Fall werdenden Vätern empfehlen, dabei zu sein, oder?
Also generell bei der Geburt, also ich finde den Gedanken nicht dabei zu sein, also der ist, finde ich, komplett absurd. Also wie man das freiwillig verpassen können wollen würde, geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Ich fand da nichts schlimm dran. Es war fordernd, weil wir lange wach waren und das emotional fordernd war insgesamt. Sonst war es mit der beste Moment, der krasseste Moment, der einem passieren kann.
Hast du seitdem einen anderen Blick auf meine Geschlechtsteile?
Nee, ich hab auch keinen anderen Blick bekommen eben an dem Tag. Ja. Also wie gesagt, das kann man vielleicht so machen. Das hab ich, war für mich einfach so, wie ich es halt gemacht habe, ohne mir jetzt super viel Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, ich will es auch nicht sagen, ich will bei der OP dabei sein und mir da genau angucken, wie die dein Knie aufschnibbeln. Also das ist nichts, was ich unbedingt sehen muss. Habe ich mir halt dann nicht angeguckt und dann hättest du jetzt gesagt, hey, guck mal bitte, ob da alles in Ordnung ist, hätte ich auch geguckt, weißt du? Also ich hätte nicht gesagt, oh Gott, ich kann es nicht sehen, aber muss man ja nicht. Und
also ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich bei dir da irgendwie was verändert hätte, dass genau. Du mich denn seitdem irgendwie nicht mehr anfassen kannst oder sonst irgendwas oder irgendwie da dein Blick auf unsere Sexualität sich irgendwie so krass verändert hätte.
Nee. Am Anfang haben wir so ein bisschen natürlich das, also ich finde nach der Geburt, dann habe ich gesehen, wie du Schmerzen hattest, wie du dann ein paar Tage oder Wochen da noch so blutest, wie du da irgendwelche diese Einlagen da tragen musst und so. Das da, aber das ist wieder genauso, wie gesagt, das wäre jetzt, glaube ich, wenn der Mann irgendwie eine Verletzung hätte, dann ist das auf eine Art ähnlich, glaube ich, dass man sich denkt, hoffentlich geht es ihm besser, man hat so ein bisschen Angst, da so an der frisch verheilten Stelle, was auch immer es wäre, da so der Person weh zu tun. So auf eine Art hatte man dann so ein bisschen Gedanken am Anfang, aber eher aus einem Fürsorgegefühl und weniger aus einem, ich bin angeekelt, was aus deinem Körper rausgekommen ist.
Ja.
Genau.
Ja, aber ansonsten so kann ich euch sehr die Geburtsfolge empfehlen. Da haben wir auch sehr ausführlich darüber gesprochen.
Das stimmt.
Also gerne anhören.
Gut.
Gut. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss. Ciao.